Ja, guten Morgen. Es geht weiter mit der Medientechnik. Immer noch im Kapitel 1. Also ich will jetzt nicht nochmal erklären, dass im Kapitel 1 zwischendurch mal schon das Kapitel 2 war. Das erkläre ich vielleicht dann, wenn es mit Kapitel 3 weitergeht. Hier ist jetzt die komplette Gliederung vom Kapitel 1 und die Unterpunkte. Wir haben bis jetzt Grundlagen der Fototechnik, dann diesen Einschub. Grundlagen der Fototechnik und digitale Fotografie und dann diesen Einschub gemacht und in der letzten Vorlesung Einführung in die fotografische Bildgestaltung. Also ein Versuch, so ein bisschen wenigstens da Regeln zu beschreiben, vielleicht auch nur als Anregung, wie man Bilder denn analysieren kann. Jetzt geht es weiter mit einer bunten Mischung, die eigentlich ganz typisch ist, finde ich, für diese Vorlesung. Das sind zum Teil sehr technische Themen im Sinn von Elektrotechnik so ein bisschen. Es sind zum Teil Themen, die eher ins Gestalterische und in der Anwendung von Technik für gestalterische Fragen gehen. Also ich werde mich zuerst mal mit der Speicherung von Bilddaten befassen, dann mit der Bearbeitung, also schlicht Fotobearbeitungssoftware, was kann man mit der eigentlich so alles tun, was sind die wichtigsten Begriffe, um Bilder dort zu beurteilen, um zu wissen, was man überhaupt tut. Und ganz am Schluss und relativ wenig ausführlich tauche ich ein kleines bisschen nochmal in die Programmierung ein, weil ich wenigstens ansatzweise erklären will, wie solche Software denn intern funktioniert. Und gerade bei der Bearbeitung von Bildern bietet das Java eigentlich einen relativ simplen Zugriff, wo man sowas auch selber mal machen kann. Und das haben Sie ja in den Übungen schon gemerkt, dass wir da eben ganz gezielt darauf zusteuern. Ja, also zuerst mal Speicherung digitaler Bilddaten. Literatur gibt es viele. Ich habe jetzt bloß ein so ein Standardbüchlein, was besonders billig ist, mal genannt, in dem einiges drinsteht, ist aber schon ein bisschen veraltet inzwischen. Ja, da ist ein Thema, das so ein bisschen auch an das anschließt, was ich schon in den anderen Fotovorlesungen erzählt habe. Wenn man so eine Kamera anschaut, die technischen Daten anschaut, dann wird gerade in der Werbung sehr oft diese Pixelzahl immer in den Mittelpunkt gestellt. Also wie viele Megapixel hat die Kamera? Und so die naive Vorstellung ist immer, naja, je mehr Pixel die sozusagen auflösen kann, umso besser ist sie. Das ist nur begrenzt richtig, habe ich auch schon erklärt, weil zum Beispiel die gleiche Anzahl von Pixel auf einem wesentlich größeren Sensor, eine viel bessere Fläche, einfach von der Fläche einem größeren Sensor, eine wesentlich bessere Bildqualität liefern kann. Ja, was sind die Zahlen, die man so hat? Also die Kameras, die man sich so halbwegs leisten kann, die bewegen sich zwischen, sagen wir, 10 und 24 Millionen Pixel. Inzwischen haben wir auch in Handys schon irgendwelche 3 bis 5 Megapixel Kameras drin. Es geht auch weiter nach oben. Allerdings kann man sagen, dass in den letzten Jahren so ein bisschen der Anstieg immer höhere Megapixel-Angaben für Verbraucherkameras, dass sich der so ein bisschen gebremst hat. Also das werden nicht laufend irgendwie wesentlich höhere Zahlen. Im professionellen und semiprofessionellen Bereich geht es schon noch weiter, da wird aber auch irgendwann mal die Sättigung erreicht sein. Also im semiprofessionellen Bereich sind wir bei ja, irgendwie 18 Millionen Pixel, 15 bis 18 Millionen Pixel, was die guten digitalen Spiegelreflexkameras so haben. Es gibt auch Mittelformatkameras, das war so die alte 6x6 und 6x9 Fotogröße sozusagen, die gibt es in digital inzwischen auch entsprechende Sensoren. Also ganz neu zum Beispiel die Pentax 645D oder von Hasselblad gibt es auch unbezahlbare Kameras in dem Bereich. Also wir reden davon bei der Pentax, glaube ich, von 10.000 Euro und bei der Hasselblad von 30.000 bis 40.000 Euro. Bloß um das klarzustellen, dass man da nicht hingehen kann und diese einfach mal kaufen. Da sind wir jetzt schon bei 40 bis 60 Millionen Pixel. Jetzt ist aber die Frage, wie viele Pixel denn ich tatsächlich aufzeichnen muss, extrem davon abhängig, was ich mit dem Bild machen will. Und da hilft eine ganz einfache Rechnung. Man muss sich nämlich zuerst mal überlegen, was ist das Ausgabemedium, auf dem das Bild dann am Schluss präsentiert werden soll. Was hat das denn eigentlich für eine Auflösung? Und da gibt es riesige Unterschiede. Also zum Beispiel, wenn Sie auf einem Monitor ausgeben, oder auf so einem Beamer hier, dann haben Sie 72 Pixel per Inch typischerweise. Während wenn Sie drucken, haben Sie irgendwas bei 200 bis ein bisschen mehr Dots per Inch, sagt man dann malweise, aber letztlich auch Pixel per Inch. Und wenn Sie auf Fotopapier belichten, dann ist in der Regel die Auflösung 300 Dot per Inch, nicht mehr. Und dann kann man ja ausrechnen, was man denn eigentlich braucht. Also ein Inch sind 2,54 Zentimeter. Das heißt, Sie nehmen diese Auflösung, die Sie haben, Auflösung R, also 72 oder 300, was immer die Zahl ist, teilen die durch 2,54, dann haben Sie es in Inch und machen das Quadrat davon, dann wissen Sie, wie viel Sie pro Quadratzentimeter denn an Pixeln tatsächlich brauchen. Und eine Rechnung zum Beispiel mit dieser Formel ganz einfach, Fotopapier heißt 14.000 Pixel pro Quadratzentimeter. Und jetzt können Sie für Fotopapier auch ausrechnen, wenn Sie ein bestimmtes Format haben, also zum Beispiel 9 mal 13 cm, dann nehmen Sie halt 9 mal 13, multiplizieren das mit 14.000 und sehen, dass Sie dafür eben 1,6 Millionen Pixel sozusagen verbrauchen, dass 1,6 Millionen Pixel wirklich einzeln ausgedruckt werden. Das heißt, eine Auflösung, die ganz erheblich darüber rausgeht, ist eigentlich Verschwendung und führt nur dazu, dass interpoliert wird zwischen den zusätzlich vorhandenen Pixeln. So kann man das für alle Formate rechnen und natürlich auch für andere Auflösungen. Sie haben den kompletten Rechengang hier. Also größere Formate, da kommen wir dann natürlich schon in eine sinnvolle Größenordnung auch für die hochauflösenden Kameras. Also ein Papierbild 30 mal 40 cm, was aber wirklich ein sehr großes Bild ist. Das ist eher so das, was man in eine Ausstellung hängt oder so. Wenn Sie das in hoher Qualität haben wollen, dann macht natürlich so eine Kamera mit 18 oder 24 Millionen Pixel sehr wohl Sinn, weil Sie dafür 16 Millionen Pixel tatsächlich ausdrucken. Also die Quintessenz daraus ist, wenn Sie wirklich vorhaben, Fotos für eine Fotoausstellung zu machen, dann ist es durchaus sinnvoll, in diese sehr hochauflösenden Sensoren zu investieren, wenn Sie das sich leisten können oder sich die zu leihen, wie auch immer, weil sonst kommen Sie da tatsächlich in Schwierigkeiten. Solange Sie aber in dem Bereich bleiben, sogar für Pressefotografie, dass Sie also irgendwie für ein Magazin Fotos machen, da sind Sie mit 6 Millionen Pixel immer noch ganz gut dabei eigentlich. Und für einen Hausgebrauch, Fotoalben und so weiter, reicht es auch ohne weiteres aus. Das heißt, übertriebener Ehrgeiz bei den Pixelzahlen ist an der Stelle nicht unbedingt gegeben, es sei denn, Sie wollen große Formate erzeugen. Wenn Sie die Auflösung verändern, wird natürlich alles anders. Also für einen Monitor, wenn Sie 30 mal 40 cm Format auf dem Monitor Auflösung ausgeben, dann reicht wieder ein Megapixel dafür. Also da ist natürlich die Auflösung entsprechend schlechter. Dementsprechend kann man übrigens auch, wenn man weiß, dass man letztlich für diese Auflösung bloß produziert, kann man auch in der Kamera die Auflösung entsprechend schon runtersetzen, dass die Speichergrößen kleiner werden, dass mehr auf die Karte geht zum Beispiel. Also da muss man so ein bisschen mitdenken und mitrechnen. Ja, jetzt sind wir schon beim Speicherbedarf. Also das ist jetzt eben eine Datei, die ist bloß 640 Kilobyte groß und auf einer kleinen Kamera gemacht und auch für den Beamer ist sie trotzdem völlig ausreichend in der Auflösung. Aber wenn wir jetzt auch wieder unsere Rechnung machen, dann wird man sagen, typischerweise brauchen wir ein Byte pro Farbe, also 24 Bit für einen Pixel. Wenn wir eben die drei Farben haben, jeweils ein Byte, 3 mal 8 ist 24. Das bedeutet, wenn Sie 6 Millionen Pixel haben, was ja nun schon die Größe ist, die man mindestens braucht, um vernünftige Papierformate in gängigen Größen zu produzieren, dann haben Sie roh gesehen 18 Megabyte pro Bild, was schon irgendwie eine relativ große Datei ist. Das muss man ganz klar sehen. Das heißt, es geht jetzt auch darum, in welchem Format wird das Bild denn eigentlich zunächst mal abgespeichert? Schon in der Kamera und auch in der Weiterverarbeitung. Das ist unser Thema für heute, die Weiterverarbeitung und die Speicherung. Wir wissen schon aus digitalen Medien, dass sozusagen das Format, das für Bitmap-Daten, für verlustfreies Speichern und gute Portabilität am besten geeignet ist, ist das TIFF. Und das ist auch tatsächlich so, dass wenn Sie Fotos jetzt abspeichern, die Sie ausliefern, wenn Sie eine CD machen, die man Kunden gibt oder sowas, Archive für Fotos, da wird tatsächlich sehr häufig das TIFF verwendet. Es gibt allerdings eine Klasse von Bitmap-Formaten, die in dem Fall noch viel relevanter ist. Das sind nämlich die, die die Kameras sozusagen selber unterstützen. Die heißen bei den meisten Herstellern RAW, wie Rohformat. Nikon verwendet meistens die Abkürzung NIF, wobei da auch manchmal RAW inzwischen benutzt wird. Das sind proprietäre Formate der Hersteller, die sind für die Kamera meistens sogar recht spezifisch und haben eine schwache Kompression auch, 6:1 oder so, die aber komplett verlustfrei ist. Das heißt, es ist ein Format, mit dem Sie so gut es geht, die Rohdaten, die die Kamera bei der Aufnahme mitbekommen hat, tatsächlich abgespeichert bekommen. Wenn Sie nachträglich in der Nachbearbeitung eben sozusagen den maximalen Spielraum haben wollen, dann ist es sinnvoll, dieses Format zu wählen, weil Sie dann, auch werde ich gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, mit spezieller Software, die auf dieses proprietäre Format zugreift, das ganz gezielt importieren können und zum Beispiel solche Sachen wie Weißabgleich quasi in der gleichen Qualität machen können wie die Kamera selber. Also für die Nachbearbeitung ist das die ideale Wahl. Wenn Sie natürlich ganz viele Bilder machen und auf die Speicherkarte quetschen müssen, dann kann es schon sinnvoll sein, mit JPEG zu arbeiten. Wir wissen aber, das ist verlustbehaftet und der Vorteil ist halt, es wird klein. Und auch da gibt es meistens einstellbare Qualitätsstufen, wie stark die Kompression ist. Kennen wir ja auch bei JPEG. Kann man in guten Kameras auch schon einstellen, dass die mehr oder minder stark komprimieren. Also die Kernentscheidung eigentlich zum Aufnahmezeitpunkt ist immer Rohformat oder JPEG. Und manche Kameras erlauben inzwischen auch, dass man das parallel macht. Also dass sie verschiedene Dinge können Sie da so einstellen. Also die Bildgröße zum Beispiel auch, die Sie haben wollen. Also wie viele, also Sie kennen das immer, Bildgröße und Auflösung hängen ja so ein bisschen miteinander zusammen. Gemeinsam ergeben die dann die Pixelzahl, also damit auch die Größe sozusagen Speicherbedarf und eben das Format. Und manche Kameras erlauben Ihnen zum Beispiel jetzt heutzutage mit zwei Speicherkarten auf der einen immer das Rohformat, auf der anderen das JPEG aufzuzeichnen und dann separat sozusagen auf die zuzugreifen. Da gibt es verschiedenste Varianten bei den semiprofessionellen Kameras. Ja, damit sind wir mittendrin in diesen Speichermedien. Ich habe jetzt von Speicherkarten geredet. Das sollte man auch mal verstehen, was das eigentlich ist. Und ich werde an verschiedenen Stellen jetzt in der Medientechnik, wo es gerade passt, auch Speichermedien ansprechen. Das ist jetzt meine ganz allgemeine Übersicht, was man denn eigentlich grob über Speichermedien sagen kann. Also es gibt natürlich permanente und temporäre Speichermedien. Permanente sind zum Beispiel eine CD, CDR oder eine gepresste CD, wird einmal geschrieben und ist dann dauerhaft relativ, also mindestens so 100 Jahre sowas, stabil. Ein temporärer Speicher ist einer, den man bloß für eine begrenzte Zeit benutzt und auch wiederverwenden will. Mehr gäbe es bei der CD auch die Variante CDR zum Beispiel, CDRW zum Beispiel. Die Zugriffsart ist eine ganz klassische Sache aus der Informatik. Sequenzieller Zugriff versus wahlfreier Zugriff. Ich glaube, inzwischen sind die allermeisten Speichermedien, mit denen Sie zu tun haben, wahlfrei, dass Sie fast schon ein Vorstellungsproblem haben, vielleicht was sequenzieller Zugriff ist. Also das klassische mentale Modell sozusagen für einen sequenziellen Zugriff ist das Bandgerät. Beim Bandgerät kann ich eins nach dem anderen schreiben und wenn ich irgendwas wieder suchen muss, dann muss ich das Band wieder zurückspulen bis zu der Stelle, wo ich bin und kann da was lesen oder eventuell sogar auch überschreiben. Das ist für Backups zum Beispiel nach wie vor gängig, also die Backups jetzt Ihrer Benutzeraccounts, die Sie auf ZipPool haben, die werden meines Wissens übers Tivoli-System am LRZ draußen in Garching gesichert. Und dort sind es Bandroboter, die die ganze Sicherung machen. Das heißt, es sind im Prinzip Maschinen, die Bänder einlegen in Bandlaufwerke und da wird einfach sequenziell rausgeschrieben. Und dann, wenn man eben ein Backup braucht, kommt die entsprechende Kassette wieder ins Lesegerät rein. Das ist sinnvoll, wenn man eben große Mengen Daten, wirklich richtig große Mengen Daten, einfach bloß rausschreiben will und ganz selten auf einen bestimmten Datensatz zugreifen will. Wahlfreier Zugriff heißt, ich muss eben sehr schnell irgendwo zwischendurch einen bestimmten Datensatz finden und den adressieren und ansprechen. Festplatten haben wahlfreien Zugriff, diese Speicherkarten haben wahlfreien Zugriff oder CDs haben auch wahlfreien Zugriff. Ja, dann ist natürlich die Frage, kann ich denn überhaupt schreiben? Es gibt ja Medien, die sind fertig und ich kann die bloß lesen, zum Beispiel die Audio-CD, die Sie im Laden kaufen, oder eine DVD, die können Sie nur lesen, ist auch ein digitales Speichermedium. Und eine CDR zum Beispiel, die können Sie lesen und schreiben. Und eine ganz wichtige Frage ist die Zuverlässigkeit. Also man hat ja immer so das Gefühl, hurra, jetzt habe ich meinen Backup geschafft und dann ist das sicher, aber es kann Ihnen sehr wohl passieren, dass nach einer gewissen Zeit, wenn Sie dann wirklich darauf zugreifen wollen, dass es dann plötzlich doch nicht mehr lesbar ist. Also insbesondere mit diesen Tape-Backups erlebt man da manchmal die schlimmsten Dinge. Oder auch mit CDs oder Magnetspeichermedien wie Floppy Disks. Wenn man alte Floppy Disks irgendwo rausgräbt, kommt auch häufig ein Lesefehler. Das heißt, generell die Ausfallwahrscheinlichkeit, Störanfälligkeit der Medien ist ein Thema. Und auch die Frage, wie oft darf ich denn einfach schreiben und lesen? Wie oft hintereinander? Wenn wir jetzt auch gleich anschauen, also Halbleiterspeicher, die uns jetzt besonders interessieren, weil das der wichtigste Speicher für Fotodaten ist, die haben eine extrem geringe Ausfallwahrscheinlichkeit, sind mechanisch super robust, haben aber eine begrenzte Anzahl von Schreiblesezyklen zum Beispiel. Ja, ich habe gesagt, Halbleiterspeicher ist das, was uns interessiert, weil Halbleiterspeicher sind die Speicher, die eben letztlich in diesen Fotospeicherkarten oder für alle möglichen anderen Zwecke auch benutzt, aber eben die man in die Kameras reinsteckt, wirklich drin sind. Ich habe das sozusagen der Vollständigkeit halber den Halbleiterspeicher jetzt nochmal komplett aufgerollt, welche, oder nicht ganz komplett, aber eine Übersicht zumindest über die möglichen Arten, bekannten Arten von Halbleiterspeichern. Das hat natürlich mit Fotos jetzt nicht so viel zu tun, dass es den sogenannten dynamischen RAM gibt, Dynamic Random Access Memory. Das Prinzip dabei ist, dass Ladungen sozusagen gespeichert werden in einem großen Array. Und das sind eigentlich kleine Kondensatoren sozusagen. Das ist eine Aufreihung von Kondensatoren, die man individuell adressieren kann, die schaltungstechnisch immer auch eine Auffrischung des Speichers brauchen. Das Ganze ist möglich, ist geeignet, um relativ schnellen Zugriff, nicht den schnellsten Zugriff, aber einen relativ schnellen Zugriff auf große Datenmengen zu haben. Aber es ist alles so ein bisschen relativ. Sie können keine riesigen Datenmengen haben und Sie können auch nicht die maximale Geschwindigkeit erreichen. Das ist das, was man als Arbeitsspeicher normalerweise im Computer benutzt. Die Dinger sind natürlich nur da, solange Stromversorgung da ist, sind also völlig temporär und werden wirklich bloß fürs Zwischenspeichern sozusagen benutzt. Davon zu unterscheiden ist dieser Static Random Access Memory, in dem die Information stabiler sozusagen abgelegt wird. Das sind Flip-Flops, bistabile elektronische Schaltungen, wo man also mehrere Transistoren braucht, um eine Informationseinheit zu bauen. Die brauchen keinen Refresh, sondern die Information bleibt anliegen, solange überhaupt Versorgungsspannung da ist. Wenn die Versorgungsspannung weg ist, ist aber auch die Information weg. Die sind teuer, haben weniger Kapazität, sind aber super schnell. Das heißt, die werden verwendet zum Beispiel in Zwischenpuffern, die also im Rechner intern sozusagen zum Beispiel zwischen Speichern und Prozessoren vermitteln, solchen Caches. Ja, das sind jetzt die RAM-Speicher gewesen, also die Random Access Memory, dieser berühmte wahlfreie Zugriff. Es gibt diesen Begriff ROM, der eigentlich so klingt wie ein Gegenbegriff zu RAM, aber wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich was ganz anderes. Das ist ein Read-Only Memory, also wahlfreier RAM wäre irgendwie so im Gegenbegriff zu sowas wie sequenziellem Zugriff. ROM bedeutet eigentlich was anderes, das bedeutet Read-Only, das heißt, ich kann nur lesen, ich kann nicht schreiben. Read-Only Memory braucht man auch an vielen Stellen, zum Beispiel hat jeder Prozessor so das Basisbetriebssystem, mit dem man zuerst mal hochfährt, auf einem Read-Only Memory im Sicherheitsbereich ist es ganz wichtig, dass man irgendwelche Chips hat, die Identitäten festlegen, die man nicht verändern kann, die als Read-Only Memory da sind. Grob gesagt sind das Chips, die sozusagen irgendwie fest verdrahtet sind. Und jetzt bewegen wir uns langsam zu auf das, was solche Halbleiterspeicher, wie wir sie jetzt anschauen wollen, tun. Das sind nämlich programmierbare, die kommen eigentlich von den programmierbaren Read-Only Memories. Diese P-ROMs, das sind also Speicher, die, wenn sie mal programmiert sind, nur noch gelesen werden können und die kann ich einmal beschreiben, indem ich zum Beispiel, in der allerersten Version war das so, indem ich Verbindungen sozusagen durch hohe Spannung oder durch einen hohen Strom durchschicke, dann durchbrennen kann, dann sind die zerstört und dann ist an der Stelle eben keine Verbindung mehr da und das kann ich dann natürlich nachher als Informationsspeicherung nutzen. Ja, von diesen programmierbaren ROMs, jetzt kommt immer noch ein Buchstabe dazu, wir waren also bei Read-Only Memory, jetzt bei Programmable Read-Only Memory, gab es dann Erasable Programmable Read-Only Memory, EPROMs. Und jetzt sind wir technisch an der Stelle eigentlich, die schon die Basis von Flash-Speichern ist. Das heißt, Sie haben Feldeffekt-Transistoren, die einzelnen Speicherelemente sozusagen ausmachen und dort wird, ich werde es gleich auf der nächsten Folie nochmal genauer erklären, eine Ladung eingekapselt über ein sogenanntes Floating Gate. Und diese eingekapselte Ladung, die an der Stelle in dem Transistor drin steckt, die hält und auch ausgelesen werden kann, die erhält sich Größenordnung 10 Jahre mindestens. Also man spricht auch davon, dass man es bis 100 Jahre vermutlich halten kann, wenn das hochwertig produzierte Speicher sind. Die ersten Erasable Programme, sagen wir einfach EPROMs, die hatten die Möglichkeit, gelöscht zu werden auf eine ganz simple Tour, nämlich da war ein Fensterchen drin und mit UV-Licht, was aber dann irgendwie 10 bis 20 Minuten oder so dauert, konnte man den komplett wieder zurücksetzen. ist natürlich auch nicht das, was man jetzt vom Schreiben her haben will. Deswegen hat man weiter dran gebastelt und elektrisch löschbare Prompts gemacht, also EE-Prompts. Bei denen kann ich dieses Floating Gate durch Spannungsimpulse setzen und wieder entfernen. Kommt dann auch gleich nochmal auf der Folie, das Prinzip. Die E-Prompts haben relativ geringe Kapazität, da reden wir von ein paar Kilobyte, ist auch mehr eine historische Technik und sehr lange Schreibzeiten. Warum ich das alles erkläre, ist, weil ich so ein bisschen den Stammbaum erklären wollte, weil der Flash-Memory, den Sie heute kriegen, wenn Sie irgendeine SD-Karte in die Hand nehmen, der funktioniert im Prinzip genauso wie das EEPROM. Also die technische Basis ist genau die gleiche. Es ist nur optimiert worden. Wir haben dünnere Oxidschichten, also insbesondere dieses Tunneloxid spielt da eine Rolle. Das sind Schichten, die eigentlich isolieren, bei denen aber, wenn entsprechende Spannungen angelegt werden, die Möglichkeit besteht, dass Elektronen das doch passieren können, diese Barriere. Das heißt, ich kann, das ist ein Tunneleffekt, der physikalisch was furchtbar kompliziert ist, irgendwo in die Quantenphysik reingeht. Und dort haben wir relativ dünne Oxidschichten, die getunnelt werden können. Man arbeitet mit niedrigeren Spannungen. Und ein großer Unterschied zwischen Flash Memory und EEPROM ist, dass ich nicht bitweise löschen kann, sondern immer ganze Blöcke, die dort drin sind, also Seiten löschen kann. Damit komme ich auf 10.000 Programmierzyklen und habe einen sehr robusten und im Großen und Ganzen permanent zu nennenden Wechselspeicher. Also wie gesagt, 10 Jahre hält das. Der Zugriff war früher ein bisschen ein Problem. Also die ersten Flash-Speicherkarten, die rauskamen, bei denen hatte man sowas wie 400 bis 800 Kilobyte pro Sekunde in den Transferraten, was also merklich langsam war. Heute ist es so, dass die Dinger mit Festplatten vergleichbar sind und es gibt ja inzwischen Festplattenersatz auch mit Flash-Speicher und Sie können also 100 Megabyte pro Sekunde heutzutage kaufen, auch auf Speicherkarten für Kameras, was sich natürlich fragt, ob sie das lohnt, weil sie da irgendwie viele 100 Euro für eine Speicherkarte investieren. Aber immerhin, technisch ist inzwischen die Geschwindigkeit nicht mehr das Problem. Ja, ich habe versprochen, dass ich nochmal erkläre, so ein bisschen wenigstens, was die Idee von diesem Floating Gate ist. So ein Feldeffekttransistor ist ja eigentlich erstaunlich simpel, weil dort haben sie im Prinzip eine Quelle und einen Abfluss und dazwischen ein Gate, ein Tor, das sie auf und zu machen können. Und normalerweise beim klassischen Feldeffekttransistor ist es eben so, dass sie hier eine Steuerspannung anlegen und mit der können sie quasi steuern, ob der Schalter auf und zu ist, auf oder zu ist. Und hier wird sozusagen ausgelesen. Und damit haben sie die Möglichkeit, mit einem elektrischen Signal sozusagen anderes zu schalten. Was, wie Sie vermutlich wissen, eben die Basis eigentlich für alle Logikschaltungen ist. Also das ist zunächst mal ganz einfach. Uns interessiert aber in dem Fall was anderes, nämlich, dass wir speichern wollen. Und das Speichern funktioniert dadurch, dass hier dieses Gate gar nicht so sehr zum aktuell Schalten der Leseleitungen benutzt wird, sondern zum Programmieren. Was man nämlich macht, ist, dass man über das Gate und die Source, glaube ich, aber es ist letztlich egal, welche der beiden Seiten es ist, über ein Anlegen einer starken positiven Ladung an dem Gate Elektronen quasi in das Substrat reinzieht. Ja, wenn da eine sehr starke positive Ladung dran ist, dann zieht es Elektronen eben durch diese Isolierschichten durch, dieser Tunneleffekt, und die liegen dann zwischen Source und Drain unterhalb von dem Gate sozusagen in dem Silikon drin. Und das ist in dem Silizium. Und das ist die Situation, in der hier sozusagen Ladung gespeichert ist. Wenn Sie dann versuchen, von Source zu Drain mit bloß eine niedrige positive Ladung dort oben anlegen, dann ist das der normale Betriebszustand sozusagen, und Sie wollen von Source zu Drain Strom durchführen, dann wird der durch diese Ladung hier blockiert. Das heißt, Sie haben also hier die Möglichkeit, je nachdem, ob da eine Ladung drin ist oder nicht, hier auszulesen. Entweder Sie haben sozusagen einen Durchfluss von Source zu Drain oder nicht, und zwar dauerhaft über, wie gesagt, 10 Jahre. Das Löschen funktioniert dann im Prinzip umgekehrt, dass ich halt eine entsprechend heftige negative Ladung, Spannung ansetze und die Elektronen quasi wieder rausgesaugt werden aus dem Bereich, wo das Floating Gate drin ist und damit diese gespeicherte Ladung wieder verschwunden ist. Also es ist eigentlich nicht so furchtbar schwierig von der Idee her. Es ist quasi ein Mechanismus, mit dem ich ein Ladungspolster sozusagen hier an einer isolierten Stelle schaffen kann, die das nicht von selber wieder abfließen kann, weil es rundum eben mit isolierten Material sozusagen umgeben ist, und nur durch entsprechend hohe Spannungen, die ich anlege, kann ich das wieder rausnehmen. Und im Betriebsspannungsbereich, wo ich bloß lese, ist da Spannung drin oder ist da Ladung drin oder nicht, passieren eben diese Tunneleffekte nicht. Das heißt, die Ladung bleibt an ihrer Stelle. Das Ganze hoch mit, miniaturisiert zu produzieren und so weiter und mit allen diesen Kontakten da oben drauf und so, ist natürlich ein sehr komplizierter Prozess. Aber das steckt letztlich drin in diesen Karten, die Sie dann zum Teil jetzt für ganz wenige Euro im Laden kaufen können. Jetzt mal von der grundlegenden Technik wieder ein bisschen zurück zu dem, was praktisch jetzt für einen Fotografen wichtig ist. Da ist ja ein bisschen irritierend. Ich habe drei Beispiele für relativ gängige Systeme hier auf den Fotos, welche Karte man denn überhaupt verwendet und warum es überhaupt verschiedene Systeme gibt. Da kann man sagen, dass erfreulicherweise sich der Tierpark, der da ursprünglich sich mal gebildet hatte, so langsam ein bisschen lichtet und sich das auf wenige Systeme konzentriert. Für die Fotografie eigentlich das klassische System war die Compact Flash Karte, die man dort oben sieht. Die ist relativ groß, ist auch heute noch in ganz vielen, vor allem im professionellen Bereich und semiprofessionellen Bereich, ganz vielen Kameras im Einsatz. Die gehen auch normalerweise in der Technologie sozusagen voran. Das heißt, die teuersten und besten Karten ist nach wie vor immer noch so, gibt es das Compact Flash, also 128 GB Compact Flash Karten gibt es von SanDisk zum Beispiel. Und auch diese ganz hohen Zugriffsraten sind da normalerweise drüber. Interessant ist, dass die Karte die ganze Controller-Logik integriert hat, was sehr schön ist, weil die dadurch eigentlich die Frage, wie der Zugriff auf die Speichermassen oder weniger großen Speicherbereiche da drin organisiert wird, das bleibt der Karte überlassen. Die Kamera muss gar nichts darüber wissen, wie groß ist denn die maximale Speichergröße zum Beispiel, die ich adressieren muss. Dementsprechend geht das also, kann so eine Karte mit auch in alten Kameras mit sehr hohen Speicherkapazitäten funktionieren. Es gibt auch zwei Typen, eine dünnere und eine dickere, wobei die dickere insbesondere interessant war, weil man da kleine Festplatten eingebaut hat. Das hat sich so ein bisschen technisch überholt, weil die Flash-Speicher jetzt doch sehr groß geworden sind. Ja, jetzt kommen zwei Beispiele für Karten, die sozusagen historisch sind, darum sage ich nicht viel drüber. Die Smart Media Card oder SFDC war sehr, sehr klein und hat auch relativ hohe Speicherkapazitäten gehabt für ihre Zeit, aber ist dann nicht weiter so richtig gefördert worden, sondern die bestimmte Hersteller, Olympus und Fuji waren das zwei vor allem, haben dann einen Nachfolger dafür kreiert, der hieß XD Picture Card, speziell für die Fotografie ausgelegt, bis 8 GB Speicherplatz spezifiziert. Und wenn man jetzt so schaut, was die Hersteller sagen, dann ist es so, dass sie nicht wirklich gesagt haben, das gibt's nicht mehr, aber es ist offensichtlich, hat die Begeisterung dafür stark nachgelassen, also es wird oft kaum mehr erwähnt. Das heißt, dieser ganze Strang Smart Media und XD scheint so ein bisschen auszusterben. Was der große Gewinner, denke ich, der ganzen Diskussionen ist, und sozusagen der Nachfolger auch der Compact Flash Karte, ist die ganze Familie der SD-Karten. Secure Digital Card, die eigentlich auch aus ganz anderen Quellen stammt, also die hat man ursprünglich für so PDAs und, vorgesehen und für Geräte, die eine Identifikation und sichere Datenspeicherung brauchen, deswegen haben die Secure Digital Card geheißen. Die erste Version, die war klein und geht, klein sind die alle, 32x24x2,1 hat das gleiche Format eigentlich wie die heutigen auch. Allerdings ging die nur bis 2 GB, das ist das, was ich wirklich sagen will dazu. Und das ist ganz wichtig, wenn man eine reine SD-Card hat und eine Spezifikation SD-Card, dann sollte man sich auch nur darauf verlassen, dass es bis 2 GB geht. Weil die ersten Versionen, die hatten tatsächlich auch keine Möglichkeit, wirklich von der Spezifikation her über die 2 GB rauszugeben. Es werden aber Karten verkauft manchmal, da sind verkauft worden, die SD-Karten mit 4 GB sind. Die gehen dann auf manchen Geräten, auf manchen nicht. Das ist also ein bisschen gefährlich. Die neueren Karten haben jetzt alle den Controller in der Karte integriert, wie bei SD. Und keine wirkliche Beschränkung in der Obergrenze. Das heißt, womit Sie heutzutage zu tun haben, sind im Wesentlichen derzeitige Stand der Technik sozusagen SDHC-Karten, High Capacity Version. Wenn Sie jetzt Geräte kaufen, unterstützen die alle mindestens SDHC, aber es sind natürlich Geräte im Einsatz, die noch bloß SD können, nicht SDHC. Ja, SDHC gibt bis 32 GB, der Nachfolger ist schon wirklich im Betrieb sozusagen, also moderne Kameras, hochwertige Kameras unterstützen das schon. SDXC, Extended Capacity bis 2 Terabyte, was man hoffen kann, dass das dann für eine gewisse Zeit für die Fotos und auch für Video reichen sollte. Also das ist vielleicht die große Änderung, warum die Speicherkapazitäten so enorm hochgegangen sind. Solange man Fotos speichert, sind sie mit irgendwie den 32 GB schon in der Größenordnung, wo sie eigentlich nicht wissen, wie sie die Fotos alle herbringen sollen, um die da drauf zu speichern. Das sind unglaubliche Massen an Fotos. In dem Moment, wo sie anfangen, Video zu speichern, wird die Situation natürlich anders. Und die SD-Karten werden immer mehr als Speichermedium für Videokameras benutzt. Deswegen gibt es eben diese sehr hohen Speicherkapazitäten jetzt auch und wird auch die Übertragungskapazität immer noch ein höheres Thema. Die Übertragungsrate ist ja bei der Fotografie nicht ganz so tragisch, es sei denn, Sie machen Serienaufnahmen, was sehr gute Kameras können. Und da haben Sie in der SDHC und XC Klasse haben Sie jetzt auch immer eine Beschreibung, das steht da drauf, Class und dann eine Zahl in so einem Kreis, die sagt Ihnen in Megabyte pro Sekunde, was die Übertragungsrate ist. Also wenn das Class 6 ist, dann haben Sie 6 Megabyte pro Sekunde und Class 10 haben Sie 10 Megabyte pro Sekunde. Die sind natürlich umso teurer, je höher die Übertragungsrate ist und man muss sich gut überlegen, ob es sich lohnt, in die höhere Klasse zu investieren, weil das muss die Kamera natürlich auch nutzen können. Das hängt davon ab, ob die Kamera wirklich so schnell Daten wirklich liefern und abrufen kann, wie diese Klasse angibt, sonst geht es schon einmal, hat er Geld sozusagen sonst ausgegeben. Okay, was es von vielen dieser Karten, von der und auch von der weiter unten, von dem Memory Stick gibt, und was ich jetzt nicht explizit erwähnt habe, sind sogenannte Mikroversionen, die ja so ein Stück kleiner sind, die man dann über so einen Adapter zu der Originalversion anpassen kann. Also das kennt man von Handys, wo meistens die Micro-SD-Karten drinstecken. Und mit dem Adapter kann man die in die klassischen Speicherplätze reinstecken, die oft in PCs zum Beispiel drin sind. Da unten steht noch der Memory Stick und Memory Stick Pro und Memory Stick Duo und da gibt es auch noch ein Mikro davon. Das ist eine eigene Welt sozusagen. Ursprünglich war es ein richtiger Stift, der so sehr lang war im Vergleich zu seiner Breite. Und im Laufe der Zeit ist er dann so gedrittelt worden ungefähr, dass er also fast so ein ähnliches Format wie die SD-Karte hat. Das ist von Sony eine hausinterne Entwicklung. Sony pflegt es tatsächlich auch wirklich weiter und ja, ist eigentlich was, was man vorwiegend für Sony-Geräte braucht, aber von vielen anderen externen Geräten auch unterstützt wird. Also was heißt das in der Summe? SD-Karte ist wahrscheinlich das, was im Moment sich auf dem Markt am meisten breit macht. Viele semiprofessionelle Spiegelreflexkameras haben jetzt auch statt Compact Flash SD. Und wichtig ist, dass man die Kapazität sozusagen auf die Aufgabe abstimmt. Wenn Sie fotografieren, brauchen Sie nicht in die riesig großen Kapazitäten gehen. Bei Video natürlich sehr wohl. Und die Übertragungsrate eben auch sozusagen auf die Kamera und die Aufgabe abstimmen. Was wichtig ist, wenn Sie jetzt die Dateien anschauen, die da abgelegt werden, dann ist da ein Dateisystem auf dieser Flashkarte drauf, in der einzelne Dateien liegen. Ich zeige auch gleich nochmal das Dateisystem. Und in den Dateien selber liegt natürlich, die liegen zum Beispiel JPEG oder RAW-Format vor, in denen liegt da meistens mehr Information vor als nur das reine Bild. Das will ich schon nochmal betonen. Also insbesondere gibt es bei JPEG die Möglichkeit, einen sogenannten EXIF-Block mit vorzusehen. EXIF ist ein Standard, der heißt sich Exchangeable Image File Format und der enthält sozusagen Metadaten über das Bild. Also zum Aufnahmezeitpunkt bekannte Daten, die das Bild beschreiben und seine Entstehung beschreiben, aber die nicht das Bild selber sind. Das ist ganz interessant, das zu wissen, weil mit denen kann man unter Umständen viel anfangen bei der Nachbearbeitung. Die können aber, wenn Sie das in andere Formate umkonvertieren, natürlich verloren gehen. Insofern ist es auch im Sinne der Archivierung interessant. Das Offensichtlichste, was da drin steht, ist das Datum und die Uhrzeit, wann das Foto gemacht wurde. Deswegen ist es auch sinnvoll, dass man das richtig einstellt, die Uhr in der Kamera, weil Sie sonst, wenn Sie irgendwelche Archivierungssoftware haben, die Fotos automatisch sortiert, dann kommen die an die falsche Stelle. Die lesen das nämlich hier aus. Und Sie sehen hier eine Reihe von Dingen, zum Beispiel die Belichtungszeit steht da drauf oder man sieht auch, viele Sachen sind nicht wirklich ausgefüllt. Hier kann die Exposure Time, Shutter Speed, Aperture Values, Blendensatz, was kann alles eingetragen werden. Rechts ist ein Beispiel, wo ein bisschen mehr von der Kamera eingetragen wurde. Hier steht zum Beispiel das Kameramodell drin, Verschlusszeit, Blende, die Maximalblende des Objektivs, ob eine Belichtungskorrektur da war, welche Brennweite gerade eingestellt war zum Aufnahmezeitpunkt, ob ein Blitz benutzt wurde oder nicht, welche ISO-Einstellung benutzt wurde. Und es ist auch GPS, Länge, Breite, Höhe, also Geodaten vorgesehen da drin, was ja, kann inzwischen jedes iPhone und manche ausgewählte Kameras können das auch, dass sie die GPS-Daten mit einspeichern. Also das muss man einfach nur wissen, dass es das gibt, wenn man die an bestimmten Stellen auslesen will. Was man manchmal da noch trifft, sind sogenannte Apex-Werte. Apex sind jetzt wieder unsere Belichtungswerte, die man kennt, wobei Apex 0 bei Blenden und Zeit sozusagen verwendet wird oder jede Zahlwerte bei Blenden und Zeit benutzt wird. Bei Blende heißt Apex 0 Blende 1, Apex 1 ist dann eben die Hälfte, also F1,4 und so weiter. Also eben ein Wert drauf ist die halbe Lichtmenge. Und bei der Zeit ist 0 eine Sekunde, Apex 1 dann eine halbe Sekunde, Apex 2 eine Viertelsekunde und so weiter. Bloß wenn Sie mal das Apex treffen. Liegen tun die Dinge in so einem Dateisystem, das Sie bestimmt auch schon mal gesehen haben, wenn Sie Speicherkarte in den PC schieben und schauen, was das sozusagen jetzt im Dateisystem tatsächlich bedeutet. Die hat irgendeinen Namen und dann sind da zwei Ordner drin. Der uns besonders interessiert, ist dieser Dezim. Ordner und wenn so ein Dateisystem da ist, dann ist es nach den Design Rules for Camera File Systems ein japanischer Standard, japanischer Industriestandard angelegt, der sich sehr stark verbreitet hat, weil eigentlich fast nichts anderes mehr benutzt. Also in das Dezim reingehen. In dem Dezim sind Unterordner, die mehrere Kameras beschreiben können. Das heißt, auf einer Speicherkarte können mehrere Kameras ihre Daten hinterlegt haben, die separat da drauf sind. Die Kameras müssen in den ersten drei haben so ein Ziffern am Anfang und am Buchstaben und die ersten drei Ziffern, in denen müssen sich die Kameras unterscheiden. Und die Bilder haben das Format, dass sie mit Großbuchstaben anfangen, mit vier Großbuchstaben, dann kommen laufende Nummern. Und wie die Großbuchstaben gewählt sind, ist auch frei. Das heißt oft irgendwie IMG für Image oder sowas von der Art. Es gibt noch einen zweiten Ordner für Vermischtes, in dem Autoprint und Autoplay-Daten drin sind. Die sage ich gleich noch was, die sind für andere Weiterverarbeitungszwecke da. Und wenn Sie sich interessieren, was EXIF wirklich im Detail ist, dann können Sie unter exif.org dort auch noch ein bisschen mehr drüber nachlesen. Ja, ich habe schon gesagt, dass in diesem separaten Ordner MISC, dass dort sowas wie Weiterverarbeitungsaufträge drinstehen kann. Insbesondere stehen da Dateien im DPOF-Format, Digital Print Order Format. Das ist Datenformat zur Beschreibung von Auftragsdaten für Bearbeitungsaufträge. Also das, was man früher so auf diesen Taschen irgendwie im Fotoladen oder Drogeriemarkt oder so ausgefüllt hat, von welchem Bild will ich denn wie viele Abzüge in welcher Größe, das kann man in diesem DPOF ablegen, Bildnummer, ob es einen Kontaktabzug geben soll, so ein Indexprint, Anzahl der gewünschten Ausdrucke und so weiter, Format, Adressdaten. Und das Ganze kann in dieser DCF-Dateistruktur abgelegt werden, das heißt, ich kann das auf der Kamera ausfüllen oder auch in einem Programm, auf dem PC die Speicherkarte nehmen und in so eine Servicestation zum Beispiel im Fotoladen schieben und dann wird das entsprechend übernommen. Das ist also die Stelle, an der man das findet. Gut, naja, das war jetzt ganz viel über die Speicherung von Bildern, aber uns interessiert natürlich insbesondere auch der Inhalt sozusagen der Bilder. Wie kann ich denn die gespeicherten Bilder digital bearbeiten und mit diesen Dateien was anfangen, außer sie bloß jetzt auszudrucken. Da gibt es ein schönes Buch, das ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, von Steinmüller, den beiden Steinmüllers, das ist glaube ich ein Ehepaar, die digitale Dunkelkammer, das ist sehr nett zu lesen und sagt auch ein bisschen was, worum es eigentlich geht, vom historischen Hintergrund her. Also ich kann jedem, der irgendwie Gelegenheit hat, mal in eine Dunkelkammer zu kommen, nur empfehlen, das zu tun. Es gibt auch beim Fotoarbeitskreis ist immer wieder mal Möglichkeiten, hier in der Uni in einen zu kommen. Der Darkroom ist natürlich, wie der Name sagt, ein verdunkelter Raum. Den hat man ursprünglich gebraucht, um mit Fotopapier und lichtempfindlichen Fotomaterialien arbeiten zu können. Er ist nicht wirklich dunkel, sondern man muss natürlich drin arbeiten können, muss was sehen. Deswegen ist Speziallicht da drin, das ist meistens so ein tiefrotes Licht, das in einem Frequenzbereich ist, im Spektralbereich ist, das, auf das das Fotopapier nicht reagiert. Braucht man so ein bisschen, wenn man da drin ist, sich zu adaptieren, aber nach einer gewissen Zeit sieht man da ganz schön da drin und kann frei arbeiten mit lichtempfindlichen Materialien, was schon eine interessante Situation ist. Da drin macht man natürlich einerseits das Entwickeln des Films, was uns jetzt gar nicht interessieren muss, aber vor allem macht man auch das Vergrößern, Ausbelichten. Und das Kernelement dabei ist dieser Vergrößerer. Das ist im Prinzip ein kleiner Projektor, der senkrecht von oben nach unten projiziert, in den oben der Film reinkommt, das Negativ, und der projiziert das Bild nach unten. Sie müssen wissen, das Negativ, der produziert auch das Negativbild. Das Fotopapier wird runtergelegt, es wird belichtet und dadurch, dass das Fotopapier eben an den belichteten Stellen dunkel wird, entsteht dann wieder ein Positivbild. Wobei das in der Praxis heißt, ich lege mein Negativ dort oben ein, lege mein Fotopapier drunter, stelle das Ganze scharf, wie man beim Projektor auch scharf stellt. Da habe ich bloß ein Pilotlicht, das also so ein rotes Dunkelkammerlicht ist, mit dem noch nichts wirklich belichtet wird. Und dann schalte ich über eine Zeitschaltuhr wirklich eine Belichtung ein, dann wird also wirklich da eine Lampe aktiviert und das Fotopapier für eine bestimmte, genau definierte Zeit belichtet. Das sind da nicht irgendwelche Sekundenbruchteile, sondern eher im Sekundenbereich. Und dann ist das Papier aber immer noch weiß, das ich vor mir habe, an dem hat sich nichts verändert. Und dann nehme ich das mit einer Zange und lege es in so Wasserwannen oder Chemikalienwannen, nämlich zuerst einen Entwickler, dann, das ist ein total schöner Moment, dann sieht man, wie das Bild entsteht richtig, wie dann die schwarzen Flächen sozusagen sich bilden. Kann man auch übrigens abbrechen, wenn man sagt, jetzt hinreichend ausentwickelt, hat es wirklich den Einfluss drauf. Dann kommt es in ein Fixierbad, mit dem das abgebrochen wird sozusagen, dann wird das Ganze zum Trocknen irgendwie aufgehängt oder in ein Gerät gelegt. Dabei kann ich natürlich ganz tolle Sachen machen. Ich kann den Ausschnitt wählen, weil ich natürlich mit dem Projektor rauf und runter fahren kann. Ich kann das Papier ja auch schräg legen zum Beispiel, ich kann ganz verschiedene Dinge machen. Ich kann das Papier auch zuschneiden auf ein anderes Format, bin ich also kreativ überhaupt nicht eingeschränkt. Wenn ich das Ganze in Farbe mache, ich habe jetzt zunächst mal von Farbe nicht gesprochen und sagen wir im Heimbereich ist auch das Üblichste immer noch, dass man mit Schwarz-Weiß Dunkelkammern arbeitet, das Einzige, was man so halbwegs erschwinglich haben kann. Aber wenn man mit Farbe arbeitet, dann kann ich natürlich hier in diesem Lichtstrahl dort oben Farbfilter einschalten und dementsprechend die Farbe korrigieren. Habe also da auch ganz starke Möglichkeiten, das Bild zu korrigieren oder zu verfremden. Ich habe die Belichtung natürlich. Ich kann jetzt aber noch meinen Belichtungsvorgang, indem ich also stärker oder schwächer ausbelichten kann. Also ich kann einfach da noch meine Unterbelichtung oder Überbelichtung korrigieren, indem ich entsprechend hier mehr oder weniger Lichtmenge benutze. Und ich kann auch selektiv belichten. Ich kann zum Beispiel eine relativ lange Belichtungszeit wählen, aber bestimmte Passagen, die in Gefahr sind, überbelichtet zu werden, also zum Beispiel Himmel oder sowas, einfach abdecken während der Belichtungszeit oder während einem Teil der Belichtungszeit. Also irgendwie, man könnte eine Maske drauflegen, man kann es mit den Händen machen, es gibt auch so eine Art Pinsel, mit denen man das macht. Also ich kann da sehr viel gestalten. Und das ist sozusagen das Vorbild für alles das, was diese digitale Bildbearbeitung macht. Und an manchen Stellen treffen sie auch wieder Begriffe, die eigentlich aus der Dunkelkammer stammen und die man sonst irgendwie gar nicht so richtig verstehen kann. Also was ist bei der digitalen Dunkelkammer das Negativ? Naja, das ist halt diese Datei, die uns die Kamera liefert. Das Abtastergebnis des Kamerasensors, idealerweise eben in dem RAW-Format. Und alles das, was man hier gemacht hat früher in der Dunkelkammer, macht man jetzt sozusagen mit Software. Zum Beispiel wird häufig Photoshop benutzt, wobei eigentlich die richtige Version sozusagen dafür aus der Adobe Suite wäre eigentlich Photoshop Lightroom, also im Prinzip die schon auch an die Dunkelkammer angelehnt vom Namen her, oder Aperture von Apple, das ist Software, die wirklich ganz spezifisch für eine digitale Dunkelkammer sozusagen angelegt ist. Photoshop ist für einen weiteren Anwendungsbereich schon konzipiert. Aber es ist für einen Hausgebrauch durchaus dafür zu benutzen. Eben Ausschnittwahl, Filter zu wählen, Farbkorrekturen, Effekte, aufhellen, abdunkeln. Das sind alles Dinge, die ich gut machen kann. Ich kann allerdings Dinge machen, die ich beim Film nicht machen konnte. Zum Beispiel die Schärfe verbessern, das ist schwierig gewesen. Weichzeichnen, das konnte ich in der klassischen Dunkelkammer auch, indem ich so ein verschmierendes Filter quasi eingesetzt habe. Fehler der Aufnahmegeräte korrigieren, werde ich gleich noch mehr dazu sagen. Das war in der klassischen Dunkelkammer auch schwierig, wäre theoretisch möglich gewesen, aber macht nicht so viel Sinn. Weißabgleich ging überhaupt nicht, da war einfach das richtige Filmformat drin. Das konnte man durch Farbkorrekturen, durch Filter entsprechend wieder reparieren. Ja, was natürlich hinten rauskommt, ist nach wie vor in den allermeisten Fällen ein Papierbild, das man irgendwie an die Wand hängt oder in ein Buch reindruckt oder in ein Fotoalbum klebt oder in die Tasche steckt. Das wird immer noch auf Spezialpapier sozusagen dann belichtet, sagt man gerne. Letztlich ist es in der Regel heutzutage ein digitales Druckverfahren, in dem die mit speziellen Druckgeräten erzeugt werden. In der Bildbearbeitung sind wir also jetzt dran, sozusagen den Schritt zwischen dem Negativ und dann dem entstehenden Endbild zu kontrollieren, das Bild zu optimieren, eventuelle Fehler zu beheben, vor allem auch eine bestimmte Wirkung zu erzeugen, wie immer, ist eine gestalterische Aufgabe. Das heißt, ich muss je nachdem wieder wissen, ist es eine Sachaufnahme oder will ich eben einen künstlerischen Effekt haben bei der Sache. Je nachdem will ich zum Beispiel alle Details hervorheben oder vielleicht irgendeine Sache überbetonen. Oder es kann bis dahin gehen, dass in dieser digitalen Nachbearbeitung überhaupt erst neue Bilder entstehen, die zum Beispiel durch Replizieren von irgendwelchen Strukturen oder durch Anwenden von verfremdenden Filtern überhaupt erst auftauchen. Ja, Softwarewerkzeuge gibt es da jede Menge. Ich habe Photoshop jetzt in den letzten Folien, leider in der alten Version, also hier auf dem Rechner habe ich das aktuelle, das CS5. Ich habe auszugsweise, vielleicht werde ich es manchmal auch noch machen, schon auch nochmal überprüft, dass die Dinge auch bei CS5 im Wesentlichen so da sind, über die ich rede. Die Alternative, die man auch in den Übungen zunächst mal aus naheliegenden Gründen favorisieren, ist die Open-Source-Software der GIMP, die im Wesentlichen gleichwertig ist. Aber im professionellen Bereich ist natürlich das Photoshop das, was weiter verbreitet ist. Aber es gibt durchaus eine Menge andere Dinge auch. Ich habe schon diese Nachbearbeitungsarbeitsplätze erwähnt, also diese digitale Dunkelkammer, Aperture und Photoshop Lightroom. Da gibt es auch noch mehr andere. Das sind wirklich Systeme, die ganz genau auf den Aufgabenbereich spezialisiert sind, nur eben Fotonachbearbeitung in der Dunkelkammer, während sowas wie Photoshop oder GIMP generelle Bildbearbeitungsprogramme sind, mit denen ich auch eben Bilder oft zum Beispiel neu erzeuge, machen ja auch viele Leute. Dafür ist Aperture zum Beispiel überhaupt nicht da. Also was zu zeichnen oder eine Collage aus vorhandenen Bildern zu machen oder sowas, das können die alle nicht, diese Aperture Lightroom. Dafür können sie eben sehr gut Fotos analysieren und optimieren. Was man braucht in der Bildbearbeitungssoftware, damit man wenigstens ansatzweise an das rankommt, was die digitale Dunkelkammer-Software hat, ist insbesondere der Umgang mit RAW-Dateien. Deswegen gibt es RAW-Converter. Was man am häufigsten trifft, wenn man mit Photoshop arbeitet, ist das Adobe Camera Raw. Das heißt, wenn Sie eine RAW-Datei aufmachen, dann wird Ihnen zuerst mal eben dieser RAW-Converter präsentiert, der sozusagen die Konversion von dem Kameraformat in ein von Photoshop dann weiter zu bearbeitendes Format erledigt, mit dem man auch vieles schon einstellen kann. Wie gesagt, das ist momentan noch sehr herstellerspezifisch. Es gibt eine Bemühung, ein digitales Negativ-Standardformat, sozusagen einen Ersatz für das RAW zu erzeugen. Das war meines Wissens noch nicht sehr weit verbreitet. Und mit einer Kamera kommt normalerweise auch eine CD mit, auf der spezielle Software drauf ist, die eben auch auf das RAW-Format der Kamera abgestimmt ist. Aber es gibt durchaus noch mehr Software, die man brauchen kann. Zum Beispiel ist es, wenn Sie eine große Menge von Bildern haben, überhaupt nicht trivial, die zu verwalten. Also eine Bilddatenbank, in der Sie die Bilder sortieren können, browsen können, ist ein wichtiges Werkzeug. Wenn Sie große Mengen von Bilddateien irgendwie ausliefern in einem Produktionsprozess, dann sind Utilities zum systematischen Umtaufen einfach dieser Dateien, systematische Benennung. Zwar eine relativ triviale Aufgabe, aber trotzdem nicht unwichtig. Und es gibt natürlich vor allem im Consumer-Bereich integrierte Anwendungen, die sozusagen von allem ein bisschen was haben. Also ein klassisches Beispiel wäre das Apple iPhoto, das im Prinzip eine Fotodatenbank ist, ein Bildbrowser ist, in dem Sie die Möglichkeit haben, das Bild in gewissen Grenzen nachzubearbeiten, also wichtige Funktionen aus dem digitalen Dunkelkammer auch drin haben, das Ganze aber unter einer einheitlichen, simplen Oberfläche, die für einen Consumer sozusagen geeignet ist. Die Schritte sind letztlich immer ungefähr die gleichen, egal mit welcher Softwareplattform Sie jetzt arbeiten. Ganz am Anfang ist es klar, es geht mit Aufnehmen an, ganz am Schluss mit Drucken hört es auf. Und dazwischen kann man ja nun ganz viele Dinge machen und es ist schon eine Überlegung wert, in welcher Reihenfolge man das tut. Und ich stelle jetzt eine Reihenfolge vor, die auch sich an diesem Buch Digitale Dunkelkammer orientiert und die so einen gewissen Hinweis darauf gibt, in welcher Reihenfolge das sinnvoll ist. Ich will nicht sagen, dass es nicht andere Reihenfolgen auch gibt, die oder Vertauschungen, die in manchen Fällen sinnvoll sind. Aber so macht es schon guten Sinn, dass man zum Beispiel mit dem Schärfen nicht ganz am Anfang anfängt oder das Rauschen nicht am Schluss entfernt. Das ist schon sinnvoll. Ja, wie gesagt, die ersten drei Schritte, die hier stehen, verstehen sich weitestgehend von selber. Das Bild im Browser auswählen, Sicherheitskopie des Originals erzeugen, nicht zu unterschätzen, dass Sie also nicht möglicherweise auf der Speicherkarte direkt arbeiten und damit in Gefahr laufen, eben das Original ganz zu verlieren, sollte man es normalerweise zuerst mal importieren und vielleicht sogar, wenn man weiter bearbeitet, auch nochmal eine Kopie erzeugen. Ja, und dann geht es in die RAW-Konvertierung und dann in weitere Schritte rein. Wenn Sie jetzt dieses Bild und den Funktionen des RAW-Converters anschauen, ist das hier nochmal ein bisschen aufgezeichnet. Ja, also dieser RAW-Converter, der nimmt wirklich die Datei, die aus der Kamera kommt und erzeugt dann ein Format, das zum Beispiel TIFF ist oder zunächst mal einfach ein internes Photoshop-Format sein kann, also das Photoshop-proprietäre Format, in dem die Datei weiter bearbeitet wird. Und der RAW-Converter kann ja bestimmte Funktionen schon gut übernehmen, zum Beispiel eine typische Sache, die sehr kameranah ist und die der Converter macht, ist der Weißabgleich. Das sind die Dateiformate, die da auftauchen. Dann wird es natürlich im Detail nachbearbeitet, am Schluss exportiert, sehr häufig in JPEG. Ich habe schon darüber geredet, was JPEG oder RAW als Aufnahmeformat, was der Unterschied ist. Hier vielleicht nochmal nur zusammengestellt. RAW ist eben groß, JPEG ist kleiner natürlich. In RAW haben Sie 16-Bit Farbtiefe problemlos oder generell hohe Farbtiefen. Wenn die Kamera noch mehr kann, ist auch gut. Aber es geht eben nur in teuren Kameras. Ich denke, das ist soweit schon klar. Worüber ich noch nichts gesagt habe und was total wichtig sein kann, ist das sogenannte Color Management. Weil wir reden ja jetzt über Farben und über Geräte und Sie haben das vielleicht schon selber erlebt, wenn Sie irgendwas machen, auch nur eine Zeichnung, die Sie farbig machen für eine Präsentation zum Beispiel, und Sie drucken das auf einem Drucker aus, auf einem Farblaserdrucker in der Uni zum Beispiel, Sie drucken es auf einem anderen Drucker aus, zu Hause auf einem Tintendrucker, und Sie projizieren es dann vielleicht auf einem Beamer, dann haben Sie den überraschenden Effekt, dass das, was irgendwie vorher orange war, auf dem einen Gerät quietschrot ist und auf dem anderen irgendwie gelb oder grau womöglich. Das heißt, die Farbdarstellung der einzelnen Geräte ist hochgradig verschieden. Das liegt an verschiedenen Dingen. Zum Teil, dass die sozusagen nicht das Gleiche verstehen, dass die Farbe darstellen könnten, aber nicht das Richtige verstehen, sozusagen nicht richtig justiert sind. Zum Teil liegt es aber auch daran, dass die Geräte eben technisch bedingt bloß einen bestimmten farblichen Spielraum überhaupt haben, eine bestimmte Menge von Farben darstellen können. Das ist der Farbraum oder der Gamut des Geräts. Und jetzt gibt es von dem International Color Consortium eine Beschreibungssprache, mit der ich sozusagen das einzelne Gerät und seine Möglichkeiten beschreiben kann, ein Farbprofil dafür anlegen kann. Und ich kann Monitore auch so zum Beispiel kalibrieren, dass die einem Standardprofil entsprechen. Dieses Profil wird dann bei hochwertigen Druckern, insbesondere im Labor, wenn die ausgedruckt werden, auch unterstützt. Und wenn ich den Monitor entsprechend kalibriere vorher, dann habe ich eine Chance, dass die Farben, die ich da sehe, viel mit dem zu tun haben, was dann am Schluss rauskommt. Dafür muss ich den Monitor aber entsprechend des richtigen Farbprofils, das ich verwenden will, kalibrieren. Das geht in einer einfachen Art und Weise mit Software, also die meisten Betriebssysteme, bei macOS ist es einfach in den Systemfunktionen drin, können Sie den Monitor kalibrieren. Da machen Sie so einen Benutzerdialog, wo Sie einfach irgendwie Regler immer so verstellen, bis bestimmte Linien verschwinden, bis bestimmte Flächen einheitliche Farbe haben und so. Das ist, geht so halbwegs, ist aber relativ unscharf. Eine sehr gute Kalibrierung geht über ein Messgerät, das man vorne an dem Monitor ansetzt und das wirklich misst, was sozusagen ja, wirklich rauskommt. Okay, diese Standardprofile, wie gesagt, sind wichtig, dass man die Farbwerte immer versteht, was das bedeutet. Der Farbwert und der Farbraum, beides muss man wissen und nur dann weiß ich, welche Farbe gemeint ist. Und der Farbwert, der geliefert wird, ist eben Farbraum und das Farbprofil zusammen für das Gerät. Ja, was sind solche Farbräume? Es gibt eine ganze Reihe, also die oberen beiden sind die, die man vielleicht am häufigsten trifft. sRGB ist speziell für die Bildschirmdarstellung ausgelegt. Macht also nicht Sinn, wenn Sie jetzt für Papierbilder zum Beispiel arbeiten. Hat auch einen kleineren Umfang einfach als das, was Digitalkameras haben. Der Standard einfach als Farbraum für Digitalkameras ist Adobe RGB. Das ist so ziemlich das gängigste, wovon es auch verschiedene Versionen gibt. Der ist größer als das sRGB, kann man nur betonen, und hat alle druckbaren Farben drin. Dann gibt es verschiedene herstellerspezifischen Sachen, also zum Beispiel Profoto von Kodak oder Apple RGB oder auch Spezialversionen für den Druck. Das ist eigentlich ja, nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es halt einfach unterschiedliche gibt und dass das Adobe RGB das ist, was man jetzt für Fotos nehmen wollte. Und das ist ein Wikipedia-Bild zu diesem ICC-Farbraum. Hier haben Sie also die in der bekannten Darstellung, dieser Hufeisendarstellung, alle möglichen Farben und haben darin einen spezifischen Farbraum, das sieht man hier als schwarzes Dreieck sozusagen ausgezeichnet. Das ist der Farbraum, also zum Beispiel, ich weiß nicht, was das jetzt ist, ich glaube Adobe RGB, das da dargestellt ist. An dem Bildchen kann man noch ein bisschen mehr sehen, also die trifft man immer wieder, diese CIE oder ICC-Bildchen. Dort haben sie außenrum die sogenannte Spektralfarblinie hier, wenn Sie die anschauen, die geht wie der Regenbogen von Rot bis ins tiefe Blau, das sind also das komplette Farbspektrum, wenn man hier außen rumläuft, und zwar in der vollgesättigten Version. In der Mitte haben Sie irgendwo den Weißpunkt, also das, wo keine Farbe mehr drin ist. Hier unten am Boden sozusagen haben Sie die sogenannte Purpurlinie, das ist also ein Purpurton in verschiedenen Helligkeiten, den Sie hier entlang haben. Und wenn Sie jetzt den Weißpunkt anschauen, dann können Sie von dem Weißpunkt aus auch eine Kurve finden, die sozusagen den berühmten idealen schwarzen Strahler entspricht, das ist dieser Black Body. Auf der Kurve, das ist jetzt von der Auflösung her nicht mehr zu erkennen, aber da stehen Zahlen, die Kelvin-Temperaturen entsprechen. Das heißt, da sieht man, was sozusagen dem Weiß entsprechend bei einer bestimmten Farbtemperatur ist. Das kann ja sehr im blauen Bereich sein, wenn Sie also irgendwie 5500 Kelvin haben, sehr im roten Bereich sein, wenn Sie bei 3400 Kelvin sind. Also alle diese Eigenschaften kann man in diesem Farbraum darstellen. Und diese Black-Body-Curve ist natürlich besonders interessant für den Weißabgleich natürlich, dass Sie wirklich sehen, was sozusagen, welche Transformation in dem Farbraum entspricht denn einem bestimmten Weißabgleich. Man kann noch mehr Sachen machen, also Sie können zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine bestimmte Farbe in dem Farbraum haben, können Sie Ihre Komplementärfarbe bestimmen, indem Sie eine Linie durch den Weißabgleich ziehen, dann kriegen Sie genau die Komplementärfarbe. Sie können die maximal gesättigte Version dieser Farbe an den Rändern auslesen, also eine Vielzahl von interessanten Dingen, die da drin stecken. Was es für uns heißt, wir müssen es also festlegen, das ist in so einem Einstellungsdialog natürlich für diese Bearbeitungssoftware festgelegt, was ist denn der Farbraum und was ich machen muss, wenn ich jetzt in der Kamera noch nicht richtig gemacht habe, spätestens in dem RAW-Converter machen muss, ganz am Anfang, ist der Weißabgleich. Dafür habe ich jetzt gerade nochmal über diese Kurve geredet, diese Black-Body-Curve, und dementsprechend kann der RAW-Converter, wenn er den Farbraum kennt, Farben umrechnen, also ein Bild, das zum Beispiel so rausgekommen ist, weil es mit einem Weißabgleich in der Kamera aufgenommen wurde, der Kunstlichtbedingungen entspricht, das war aber Tageslicht, darum ist es so blaustichig, kann man entsprechend umrechnen, wenn man weiß, auf welche Farbtemperatur man das einstellen will, dass es wieder so rauskommt, dass es eben nicht diese unterkühlten Farben hat, sondern das Sonnenlicht darstellt, das wirklich bei der Aufnahme war. Bei der Aufnahme kann man immer noch mehr machen. Da kann ich zum Beispiel einen Standard-Farbkarton hinlegen, sagen, das ist ein definiertes Weiß oder Grau, das abfotografieren unter den gegebenen Lichtbedingungen und darauf den Weißabgleich machen. Das ist natürlich viel präziser. Bei der RAW-Konversion muss ich das sozusagen manuell nachführen und weiß ja nicht ganz genau, was die Lichtbedingungen bei der Aufnahme waren. Das heißt, so früh wie möglich, am besten bei der Aufnahme den Weißabgleich machen und sonst eben jetzt bei der RAW-Konversion. Ja, ich fange vielleicht mit ein paar von diesen Dingen, den einfachen an, und Kontrast, Helligkeit, Sättigung werde ich dann da erst nach der Pause machen. Ja, die ersten Schritte, wenn wir jetzt also wirklich die RAW-Konversion durch haben, ist sich mit Staub und Rauschen zu befassen. Das empfiehlt sich ganz am Anfang zu machen. Das ist leider ein unerwünschter Effekt bei Digitalkameras, weil diese Sensoren sehr, insbesondere bei digitalen Spiegelreflexkameras, die Tendenz haben, Staub anzusammeln. Es können auch Kratzer irgendwo sein in der Optik oder im Sensor. Es können auch Artefakte durch die Digitalisierung entstehen, was zum Beispiel Ausblühungen bei Nachtaufnahmen sind oder vielleicht tatsächlich bei einer Kompression entstanden sind. Das sollte man eigentlich versuchen, so gut wie möglich von vornherein zu vermeiden. Und auch mit dem Staub und den Kratzern kann man sagen, dass hochwertige moderne Kameras da viel dagegen tun. Also eine moderne Kamera hat ein Staubentfernungssystem auf dem Sensor, die Probleme deutlich reduziert. Aber bei vielen Kameras ist es halt so, dass der Staub doch drauf ist und man muss die ab und zu mal reinigen. Wenn man es nicht getan hat, dann ist auf allen Fotos sind bestimmte Flecken sozusagen drauf. Ja, da gibt es verschiedene Techniken. Also man kann mit so Retuschetechniken arbeiten, indem man wirklich eben mit so einem Stempel oder einem Pinsel drüber geht und das verwischt und man natürlich das Bild modifiziert. Das ist nicht ganz so schlimm, wie es klingt, weil im Himmel fällt der Staub am meisten auf und dort ist aber der Hintergrund irgendwie auch sehr einheitlich und in der Struktur, wenn da irgendwie eine Wand ist mit, was weiß ich, so wie diese Betonwand mit feinen Strukturen drauf, wenn da ein bisschen Staub drin ist, das fällt nicht wirklich auf. Das ist nicht ganz so schlimm, wie man meint. Eine brutale Methode ist natürlich, das mit einem Weichzeichner einfach zu bearbeiten. Da gibt es bei Photoshop einen Filter, Staub und Kratzer entfernen. Der nimmt das weg, aber der nimmt natürlich auch viele andere Details weg. Also sozusagen immer dieses vollautomatisierte Verfahren, sind Arbeit abnimmt, aber das Bild auch ein bisschen kaputt macht. Also lieber, wenn Sie so Flecken haben, das lieber von Hand machen, wenn das Foto hochwertig sein soll. Die optimale Version ist aber eine, die nicht immer unterstützt wird. Also Nikon Capture zum Beispiel kann das, dass Sie mit der Kamera einfach ein Referenzbild von einer weißen Fläche aufnehmen, auf dem dann eigentlich nur der Dreck drauf ist sozusagen, nur die Störungen. Und der RAW-Converter konvertiert sozusagen automatisch relativ zu diesen bekannten Störungen. Das heißt, er nimmt gleich beim Konvertieren die Stellen, diese dunklen Stellen raus und er hält die entsprechend auf. Das ist perfekt, weil das dann so gut, wie es überhaupt möglich ist, korrigiert wird, aber ist natürlich ein gewisser Aufwand. Sie müssen schon mal mit dem RAW-Format arbeiten, Sie müssen mit der speziellen Software arbeiten. Und das ist die Ideallösung. Ja, jetzt nehmen wir also an, dass wir ein halbwegs makelloses Bild haben, in dem also keine so Schmutzeffekte mehr drin sind. Jetzt geht es um Rotieren, Ausschnitt, Perspektive, optische Fehler. Sie werden jetzt dieses Foto, das stammt von Andreas Butz, in manchen Versionen wieder sehen, an dem so ein bisschen gebastelt wird. Also hier oben sieht man, dass zum Beispiel die Kamera schief gehalten ist und der Horizont schief ist. Das ist eine Sache, die leicht zu beheben ist, Gott sei Dank mit digitalen Kameras, bei digitaler Fotonachbearbeitung. Sie können die Arbeitsfläche einfach drehen, zum Beispiel in Photoshop, indem Sie eine Linie entlang des Horizonts ziehen oder auch die Gerade einstellen, um dieses drehen wollen und einfach so lange drehen, bis das Ganze, bis der Horizont eben wieder horizontal ist. Natürlich passiert da was, sieht man da unten ganz gut. Wenn Sie das Bild drehen, dann nimmt es natürlich nicht mehr genau den gleichen rechteckigen Ausschnitt ein. Das heißt, es ist logischerweise hinterher ein Beschnitt nötig, um diese Bildverdrehung zu korrigieren. Also dass Sie verlieren sozusagen dafür am Rand rundum ein bisschen was von dem Bild. Was in die gleiche Richtung geht, ist die Korrektur von stürzenden Linien. So etwas habe ich das letzte Mal schon erwähnt, dass das bei Weitwinkelaufnahmen, insbesondere wenn ich mit dem Weitwinkel das vertikal verkippe, also zum Beispiel nach oben fotografiere vor einem hohen Gebäude, dass dann optisch das so ausschaut, dass wird das Gebäude nach hinten wegkippen. Das kann ich korrigieren, perspektivisch verzerren, heißt das in Photoshop, nämlich auch diese Linien sozusagen vorgibt, an denen das Gebäude, also die Kanten von dem Gebäude, und das dann entsprechend hochgerechnet wird, also die Verzerrung, wenn es rückgängig gemacht wird, sprich das, was zu klein geworden ist, nach hinten gekippt ausschaut, wird vergrößert. Das ist natürlich auch eine brutale Manipulation, weil sie eigentlich die Auflösung in dem Bild verändern, also in dem Bereich, wo sie sozusagen vergrößern, schaffen sie ja sozusagen zusätzliche Pixel, die eigentlich, wo sie die Information dafür gar nicht haben, die interpoliert werden müssen. Was interessant ist, ist, dass es Linsenverzerrungen gibt, dass insbesondere auch bei starken Weitwinkelobjektiven einfach durch die Geometrie und Optik des Objektivs bekannte Verzeichnungsfehler entstehen, insbesondere wenn man in die Extrembereiche geht. Dafür gibt es Spezialsoftware. Es hat auch Photoshop hat eine Reihe von Möglichkeiten da schon eingebaut, wo sie das Objektiv korrigieren können in neuen Versionen. Es gibt auch Spezialsoftware, die wirklich dann, bei der man den Objektivtyp wirklich spezifiziert und sagt, welches Objektiv das tatsächlich war und dementsprechend korrigiert wird. Ich kann einmal schauen, ob ich das in dem Photoshop auf die Schnelle finde. Jetzt erst einmal hier. Dem mal auf. Ja, hier Lens Correction, also die englische Version hier. Ne? Lens Correction wäre das, was man zum Beispiel hier machen würde. Das ist jetzt so ein Korrektor, bei dem Sie tatsächlich hier einstellen, von wem die Kamera ist, welche mit welchem Objektiv sie es tatsächlich zu tun haben und so weiter. Und der dann dementsprechend eben jetzt, das macht in dem Fall keinen Sinn, wenn das Bild eben mit einer anderen Kamera aufgenommen worden ist, ein anderes Objektiv, dementsprechend sozusagen die bekannten Fehler, die dieses Objektiv in der bestimmten Konfiguration mit der Kamera hat, versucht rauszurechnen. Gut. Was auch noch Objektive machen, was an der Stelle auch passieren kann, ist das Belichtungsfehler. Das waren ja jetzt optische, also geometrische Verzeichnungen, dass Belichtungsfehler korrigiert werden. Also zum Beispiel ist es möglich, dass ein Objektiv bei ganz weit geöffneter Blende und in einem bestimmten Brennweitenbereich eben an den Rändern abdunkelt, vignettiert. Auch das ist bei vielen Kameras bekannt und kann dementsprechend eingestellt werden, was natürlich gut ist, wenn die Kamera die Daten dementsprechend auch schon abgelegt hat dafür. Ja, ein bisschen gestalterischer Prozess dabei ist, den Ausschnitt zu wählen. Ich kann an der Stelle natürlich jetzt den Bildaufbau ganz grundlegend verändern, indem ich ganze Motive rauslasse. Also zum Beispiel dieses Ding da vorne, was auch immer das ist, ein Turm oder Karussell, keine Ahnung. Das kann man weglassen und den Bildausschnitt so machen, dass das nicht stört. Man kann an der Stelle auch alle diese Überlegungen nochmal, wo liegt der Horizont denn in der Mitte oder oben und wie ist die Komposition des Gesamtbilds, das kann ich natürlich an der Stelle wählen. Wichtig ist zum Beispiel, im Sinne der richtigen Reihenfolgen, dass Sie sich über Helligkeit und Kontrast erst Gedanken machen, also ein wichtiges Thema ist, erst Gedanken machen, nachdem der Ausschnitt gewählt ist, nicht vorher, wenn Sie das vorher gemacht hätten und Sie schneiden dann zum Beispiel so ganz dunkle Passagen hier weg aus dem Bild, dann haben Sie sich die Arbeit eigentlich umsonst gemacht und müssen die nochmal machen. Also zuerst den Ausschnitt wählen. Ja, jetzt kommt ein relativ großer Block, über den wir vielleicht jetzt auch nicht mehr vor der Pause reden wollen. Ich möchte bloß sagen, dass das sozusagen ein Komplex ist, der auch bestimmte Hilfsmittel benötigt, insbesondere die Histogramme, mit denen man ein Bild analysiert, indem es darum geht, sozusagen über die Farbe und die Helligkeitswerte der einzelnen Pixel des Bildes sich nochmal Gedanken zu machen. Da gibt es ja welche, die ganz hell sind, welche, die ganz dunkel sind. Bestimmte Farben kommen häufig vor, bestimmte kommen selten vor. Und das kann man natürlich an der Stelle auch entsprechend nochmal nachkorrigieren. Das ist aber ein eigenes Kapitel. Da würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle auch die Pause. Und machen wir um 10 nach halb wieder weiter. Ein bisschen mehr als 10 Minuten Pause. Also auf der Hörsaaluhr um 11.40 Uhr geht es wieder weiter. So, dann möchte ich gern fortsetzen bei diesem Arbeitsablauf der Bildbearbeitung. Und zwar eben diesen Bereich Farbe des Gesamtbilds, Kontrast und die selektive Korrektur davon anzusprechen. Und ich habe schon gesagt, da gibt es ein ganz interessantes Hilfsmittel, das ist das sogenannte Histogramm der Helligkeitsverteilung. Was ein Histogramm ist, müssten eigentlich die meisten wissen. Das kommt heutzutage, glaube ich, in der Schule schon irgendwie vor. Das ist ein Konzept aus der mathematischen Statistik, wo man einfach die möglichen Merkmalswerte, die man hat, auf der x-Achse aufträgt und im Prinzip für jedes Auftreten ein Kreuzchen macht. Ja, kennt man so aus den stochastischen Experimenten irgendwie, wo man so würfelt und man hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 unten stehen und dann macht man, wenn man eine 5 gewürfelt hat, macht man da 5 ein Kreuzchen. Und dadurch entstehen solche Säulen. Das ist also ein Histogramm. Das kann man benutzen, um den Inhalt von Bildern sozusagen abstrakt zu visualisieren. Hier sieht man es ganz schön. Das sind jetzt die Grauwerte, also die Helligkeitswerte in dem Bild. Und dort unten ist angedeutet, was die Merkmalswerte sind. Das rechts ist nämlich weiß, das links ist schwarz und dazwischen sind alle Zwischenwerte. Und in der Kurve, die sich darüber aufbaut, in diesem Gebirge, die entsteht dadurch, dass sozusagen abgezählt wird, wie oft kommt in dem Bild sozusagen das ganz reine Weiß vor, wie oft kommt das ganz reine Schwarz vor und für jeden anderen Helligkeitston dazwischen sozusagen, wie häufig taucht er da drin auf. Na, rechnet natürlich dann zum Beispiel auch sowas aus mit Mittelwerten, die Standardabweichung und so weiter. Das ist zunächst mal einfach was, das man sozusagen als Prinzip kennen muss. Auf der x-Achse eben Helligkeit, links dunkel, rechts hell. Und auf der y-Achse die Anzahl der Pixel. Sie sehen schon, das gibt es an verschiedenen Stellen, wo man das trifft. Gute Kameras, also wirklich so semiprofessionelle Kameras, erlauben Ihnen, dass Sie sofort nach der Aufnahme das Histogramm anschauen können. Sehr viele Fotografen haben das auch so, dass sie wirklich standardmäßig, wenn sie das Bild anschauen, dass da irgendwie transparentes Histogramm draufgelegt wird, das sofort mit beurteilen, bevor sie sich sozusagen zufrieden erklären mit dem Bild. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir auch gleich anschauen, dass das in der Nachbearbeitungssoftware angezeigt wird. Also das da unten ist wohl das Photoshop oder der RAW-Converter kann das Histogramm natürlich auch anzeigen. Ja, was kann man denn mit so einem Histogramm anfangen? Sie sehen schon, dass die ganz verschieden ausschauen. Also erstens mal gibt es natürlich ein Histogramm für einen Luminanzkanal, sozusagen für die Helligkeit. Und es gibt könnte theoretisch Histogramme für die Chrominanzwerte geben, für die beiden, was nicht so sinnvoll ist. Meistens rechnet man dann die RGB-Werte aus und rechnet dann sozusagen für den roten, grünen, blauen Spektralbereich separat die Histogramme aus. Das sieht man schon, dass das die meistens ziemlich ähnlich liegen. Und man sieht aber schon, dass die auch ganz verschieden sind. Hier ist in der Mitte so ein Berg und hier ist komischerweise rechts noch so ein Berg. Und damit kann man sehr wohl was anfangen. Also zunächst mal ein bisschen Terminologie. Man spricht bei den niedrigen Werten, also den dunklen Werten, von den Tiefen. Und bei den hohen, hellen Werten von den Lichtern. Das ist eine Geschichte, also die Lichter, das taucht manchmal so auch in der Bedienung von Kameras auf. Insbesondere wenn es Lichter gibt, die in einer dunklen Umgebung sozusagen auftauchen, dann ist das sehr häufig ein Zeichen dafür, dass irgendwas überbelichtet ist, dass zum Beispiel irgendwas reflektiert oder von hinten ein Lichtsaum um ein Objekt entsteht. Das nennt sich dann ein Spitzlicht. Und Sie können zum Beispiel in Kameras einstellen, eine Spitzlichtermarkierung, dass, wenn Sie das Foto anschauen auf dem Kameradisplay, dass dort die Spitzlichter blinken, um Ihnen klarzumachen, an der Stelle sind sozusagen lokale Überbelichtungen passiert. Also insofern sollten wir die Begriffe einfach Tiefen und Lichter kennen. Was übrigens auf Englisch auch so ein bisschen benutzt wird, also eine Low-Key-Fotografie und High-Key wäre sozusagen Fotografie, die mit besonders niedrigen oder besonders hohen Durchschnittswerten arbeitet. Also Low-Key sind sozusagen total dunkle Bilder und High-Key sind welche, die fast ins Weiße verschwimmen, das ist auch eine Gestaltungstechnik. Aber wenn wir jetzt mal bloß schauen, wie so ein Bild idealerweise ausschaut und warum so ein Histogramm interessant ist, dann wäre eigentlich ein Histogramm gut, das so ein bisschen ausschaut, naja, nicht ganz wie die gaussische Standardverteilung, aber trotzdem so ungefähr diese Charakteristik hat. Das heißt, es hat einen Buckel in der Mitte, fällt zu den Rändern hin ab und hat auch keine allzu langen Flanken nach außen hin. Das ist ein gutes Bild, bei dem sozusagen eine halbwegs gleichmäßige Verteilung der Helligkeitswerte da ist und es einen bestimmten Schwerpunkt gibt. Der kann natürlich ein bisschen weiter links, weiter rechts liegen, es kann mehrere Schwerpunkte geben. Was schlecht ist, ist zum Beispiel, dass einer dieser Berge abgeschnitten ist an der Seite, dass sozusagen zum Rand hin noch ein Berg ist. Das bedeutet, dass der Berg eigentlich auf der anderen Seite weitergehen würde und abgeschnitten würde. Das heißt, es ist ein Zeichen für Unterbelichtung bzw. Überbelichtung. Das sieht man also auf dem Histogramm sofort, ob das Bild insgesamt sozusagen in der Belichtung in Ordnung ist. Und das ist natürlich zum Aufnahmezeitpunkt besonders interessant, weil in der Nachbearbeitung können Sie diesen Berg zwar versuchen rüberzuschieben, das geht schon, wenn die Belichtung ändern, aber das, was nicht aufgenommen ist, können Sie natürlich nicht mehr erzeugen. Also was abgesoffen ist im Schwarzen oder aufgegangen ist im Weißen, die Struktur kann man nicht mehr nacherfinden. Was auch interessant ist und vielleicht sogar das Spannendste ist, dass Sie über den Kontrast arbeiten können. Der Kontrast heißt ja, dass Sie sehr helle und sehr dunkle Werte da drin haben in dem Bild. Wenn Sie bloß irgendwelche so im Graubereich in der Mitte haben sozusagen, dann bedeutet das, dass Ihr Gebirge sich auf einen schmalen Bereich dieses der möglichen Helligkeitswerte beschränkt und die ganz hellen, ganz dunklen Werte rausgefallen sind. De facto heißt es, in dem Histogramm haben Sie dann ein schmales Gebirge und entweder es steht ganz alleine oder es hat also eine ganz, ganz lange, dünne Flanken sozusagen nach draußen. Das wäre so ein Bild mit geringem Kontrast. Ich habe gleich noch Beispiele dafür. Es gibt ganz gelegentlich mal Situationen, wo man die Farbkanäle einzeln anschauen will. Dann funktioniert es im Prinzip genauso, dass also zum Beispiel die Helligkeits- oder die Verteilung der Werte in einem Farbkanal, wenn die sich zu sehr konzentrieren, dass sie die auseinanderziehen wollen, sozusagen im Sinn von Kontrast. Das ist aber schon ein bisschen fortgeschritten und benutzt man eigentlich nicht so oft. Wichtig ist, dass man, wenn man so ein Histogramm sieht, dass man erkennen kann, was da passiert ist. Also das hier ist ein halbwegs normales Bild. Da haben Sie, es geht links auf 0, geht rechts auf 0 und Sie haben halt entsprechend dem Motiv eine Verteilung der Werte. Das ist völlig okay so im Großen und Ganzen. Es ist ein bisschen auf der dunklen Seite, weil der Berg da drüben ist. Aber das ist kein großes Problem. Das hier ist ein ähnliches Motiv, aber so weit getrieben, dass es schon ein Problem ist, weil Sie haben hier diesen Berg, der ganz am linken Rand gedrückt ist. Und Sie haben in den hohen Werten haben Sie gar nichts. Das heißt, es sind sehr dunkle Werte drin und ein großer Bereich der hohen Werte ist überhaupt nicht abgedeckt. Das heißt, Sie haben eine Unterbelichtung eigentlich. Sie haben zu wenig Licht reingelassen. Sie müssten also eigentlich bei der Aufnahme die Belichtungszeit verlängern oder das Objektiv weiter aufmachen, die Blende. Was natürlich, wie gesagt, vor allem bei der Aufnahmezeit die richtige Korrektur ist. Man kann versuchen, gibt es auch so einen Exposure-Slider, den Sie dann in der Bildnachbearbeitung haben, wo Sie versuchen können, die Belichtung zu vergrößern, aber das hat seine Grenzen, weil logischerweise die Information, die wirklich abgeschnitten ist, die ist einfach nicht da. Ja. Das ist halt nicht zu ändern. Das ist ein klassischer Fall von Überbelichtung, da ist soweit alles in Ordnung, aber es gibt wohl einen Bereich in dem Bild, der besonders hell ist und da sieht man auch, dass das eigentlich noch weitergehen würde wahrscheinlich und dieser ganze helle Bereich ist nicht da. Das wäre also genau so eine Geschichte, wo man sich vorstellen könnte, es gibt ja heutzutage so Montagemethoden, wo Sie sozusagen zwei Bilder zusammenmontieren, dass Sie sagen, für die hohen Passagen eigentlich noch ein eigenes, hohen Partien noch mal ein eigenes Bild brauchen, in dem da Struktur reinkommt und die beiden zusammenmontieren, weil das Bild in den niedrigen und mittleren Helligkeitswerten ja auch okay ist. Also das ist eine Entscheidung, was man da machen will. Schneidet man die hier irgendwie weg oder was tun wir da? Und das da unten ist der klassische Fall, dass wir einen zu geringen Kontrast haben. Das ganze Bild spielt sich sozusagen im Helligkeitsbereich zwischen dem Punkt und dem Punkt ab. Das ist ein größerer Bereich links und rechts davon, sozusagen noch dunklere Werte und vor allem noch hellere Werte, die nicht ausgenutzt werden. Und da kann man natürlich den Kontrast entsprechend korrigieren. Eine Sache vielleicht, die schon aufgetaucht ist, jetzt an ein paar Stellen, wo ich gesagt habe, na, da gibt es irgendwie zum Beispiel so einen Ausreißer sozusagen, es kommen am Schluss noch eine ganze Menge helle, ganz helle Werte. Wahrscheinlich ist das nur eine einzelne Partie des Bildes. Bis jetzt war ja diese Histogramme, die sind natürlich nur für das gesamte Bild. Wenn es wirklich so ist, dass man bestimmte Bereiche des Bildes hat, zum Beispiel eben einen Durchblick durch ein Fenster oder eben einen Ausschnitt aus dem Himmel, der wirklich viel zu groß, viel zu hell geworden ist, dann kann ich das natürlich abdunkeln. Oder umgekehrt kann ich eben, wenn es wirklich besonders dunkle Partien gibt, in denen noch so ein bisschen Struktur drin ist, was weiß ich, irgendeinen Rasen im Schatten unter einem Baum, dann kann ich den sozusagen auch aufhellen. Das macht aber sehr oft Sinn mit speziellen selektiven Hilfsmitteln. Also nachbelichten oder abwedeln oder sowas. Das sind also spezielle Hilfsmittel, die Ihnen Photoshop zum Beispiel und andere Werkzeuge zur Verfügung stellen. Da gibt es Schwamm, Wischfinger, alle möglichen Dinge, mit denen man sowas machen kann. Ich finde den Begriff Abwedeln vielleicht ganz interessant, weil der so ein bisschen eine Vorstellung davon liefert, was das eigentlich bedeutet. Man hatte sehr in der klassischen analogen Dunkelkammer hat man diesen Belichter vor sich und unten das Fotopapier. Und da ist jetzt zum Beispiel eben eine Passage, von der man verhindern will, dass die zu viel Licht abkriegt. Dann kann ich im Idealfall mit der Hand oder eben mit so einem, also die Grafik hier ist ein bisschen kaputt, mit irgend so einem Kreis an einem Stab, kann ich versuchen, die Passage oder diese Partie abzudecken. Jetzt, wenn ich da einfach bloß meine Kreisschablone da reinhalte an meinem Stift, dann zeichnet sich die natürlich durch. Damit das schön weich ist, bewegt man das. Oder auch wenn man die Hand reinhält, dann bewegt man die. Und das ist dann so eine Art Wedelbewegung, mit der ich diesen hellen Bereich sozusagen schütze davor, dass er zu viel Licht kriegt. Deswegen heißt das abwedeln, wenn man das halt irgendwie ja, halt wedelt mit der Hand. Und wenn Sie dann in Photoshop schauen, was die Bezeichnung von dem entsprechenden Werkzeug ist, dann heißt es auch immer noch abwedeln. Das heißt, an manchen Stellen ist es so, dass die Terminologie irgendwie bloß zu verstehen ist, wenn man sozusagen die alte Technik kennt. Also gibt es an vielen Stellen auch in der Typografie, wenn die Leute von Schusterjungen reden oder so, wo sich irgendwelche alten Begriffe eben sozusagen in der Fachsprache festgesetzt haben. Idealerweise macht man sowas natürlich, wenn man jetzt mit Photoshop arbeitet, über eine eigene Ebene, mit der man es mehrfach probieren kann, die man wieder rausnehmen kann, ein bisschen damit experimentieren kann. Das sind sozusagen selektive Hilfsmittel, mit denen man dann ja, zum Beispiel ein Gesicht, das jetzt im Schatten ist, das man aufhellen will, dass man da noch was sieht, reparieren kann. Je stärker die Pixeltiefe des Originalbildes ist, und da sind wir auch wieder bei den teuren Kameras, wenn die eine entsprechende Pixeltiefe haben, wenn sie ein RAW-Format haben, dass die Kamera zum Beispiel 16-Bit Farbtiefe unterstützt und sie haben wirklich die 16-Bit dann eben auch über das RAW-Format bekommen, dann haben sie natürlich auch eine Chance, noch was zu finden in diesen Partien. Wenn das von vornherein schon auf einen kleineren Wertebereich gestaucht ist, ist die Gefahr natürlich größer, dass da Details nicht mehr rauszuholen sind. Ja, jetzt haben wir diese Idee mit dem Kontrast und dem Tonwertumfang. Ich habe vorher so ein Beispiel schon gehabt, wo wir sozusagen einen zu geringen Kontrast haben und den erhöhen wollen. Das kann man jetzt einerseits über so einen Kontrastregler machen, den es in der Nachbearbeitung gibt, einfach den Kontrast erhöhen. Man kann es aber kontrollierter und selektiver machen, indem man das Histogramm benutzt. Und in dem Histogramm kann man ja sagen, diese Bereiche hier, die jetzt diese Helligkeitswertbereiche, die könnte man ja sozusagen weglassen, beziehungsweise, was ich noch viel geschickter machen kann, ich kann den Bereich, für den ich Informationen habe, sozusagen spreizen auf den möglichen Darstellungsbereich. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass dieses Gebirge quasi auseinandergezogen wird und so den gesamten Darstellungsbereich abdeckt. Wobei da natürlich wieder Interpolationen passieren, aber damit kriege ich ein Bild, das sozusagen wirklich ja auch die Möglichkeiten der Darstellung ausnutzt, das zum Beispiel auch besser zu erkennen ist, wenn Sie jetzt irgendwo irgendwelche Störungen bei der Darstellung haben, wenn Sie es projizieren mit dem Beamer, wenn Sie da zu wenig Kontrast haben, dann sind die Strukturen ganz schnell weg. Wenn das Bild den vollen Kontrast ausnutzt, sieht man da durchaus mehr. Wobei man mit zu starkem Kontrast natürlich das Bild auch schon wieder in einer Art und Weise ja, krass und scharf macht, was nicht unbedingt gewollt ist. Muss man halt probieren. Interessante Begriffe sind dabei der Weißpunkt und der Schwarzpunkt. Das ist also jetzt hier unten diese kleinen Pünktchen und hier auch diese Pipetten. Ja?
Was sagt das denn über das Bild aus, wenn so ein Berg oben abgeschnitten ist?
Wenn ein Berg oben abgeschnitten ist? Naja, das heißt halt, dass in dem Bereich dass eben bestimmte Bereiche eben massiv vertreten haben. Der ist ja nicht wirklich abgeschnitten. Es ist halt sozusagen eine, ich weiß gar nicht, kann das denn überhaupt sein? Weil theoretisch gibt es ja da keine richtige Obergrenze. Das müsste ja im Extremfall, wenn das ganze Bild einen Farbton hat, dann müssten sie eine Säule haben mit allen möglichen Pixeln nach oben. Also eigentlich kann nicht das Bild, also sozusagen das Histogramm selber abgeschnitten sein, es kann höchstens die Darstellung hier abgeschnitten sein. Denke ich jetzt schon, ja. Dass das einfach in der Darstellung sozusagen irgendwie so eine Maximalgrenze, die man so häufig trifft, da ist. Und man könnte das Bild sozusagen irgendwie scrollen, dass man das dann oben noch sieht. Also so würde ich das sehen, weil es macht ja keinen Sinn, was ist die Obergrenze? Die Obergrenze ist eigentlich die Zahl der Pixel. Ne? Ja, also das da ist der Schwarzpunkt, das ist der Weißpunkt. Und der Schwarzpunkt ist die Grenze zu den dunklen Werten und der Weißpunkt die Grenze zu den hellen Werten, und Sie sehen, hier ist sozusagen Schwarzpunkt und Weißpunkt standardmäßig am Rand bei Schwarz und Weiß. Wenn ich die aber weiter reinsetze, dann kann ich damit sozusagen signalisieren, das ist der hellste Bereich, den ich im Bild als Weiß betrachte. Das ist der, den ich im Bild als Schwarz betrachte, und kann das entsprechend spreizen sozusagen, das Ganze. Das kann ich auch im Bild selber machen, indem ich mir helle und dunkle Passagen Partien suche und mit dieser Pipette. Da gibt es noch einen Graupunkt, noch sozusagen einen Mittelpunkt dazwischen. Darum sind es drei, also Schwarz, Weiß und Grau. Mit denen kann ich im Bild sozusagen einen bestimmten Punkt markieren und sagen, das ist jetzt die Stelle, an der ich, die ich als Schwarz oder Weiß sozusagen definieren will. Jetzt machen wir diese Lens Correction hier wieder weg. Okay, mal schauen, ob ich das so auf die Schnelle dort auch hinkriege. Image Adjustments. Ja, hier gibt es eben die klassischen Einstellungen. Sie sehen, was es da so alles Schönes geben kann. Also ich kann hier Brightness, Contrast, Helligkeit und Kontrast einstellen, Levels und Curves. Ich müsste hier eigentlich auch die Histogramme irgendwie schon angezeigt haben. Na, wenn nicht, dann zeige ich mir die mal noch. Zum Window Histogramm. Genau. Also hier kann ich mir auch die Histogramme zunächst mal schon von dem Bild anzeigen lassen mit View Histogramm. Da sehe ich hier so wieder die Luminanz und dort die Rot-Grün-Blau-Anteile, die bei dem Bild jetzt sehr ähnlich und konsistent laufen. Und jetzt kann ich hier in die Adjustment Levels gehen. Dort habe ich jetzt wieder unser Histogramm hier und genau die Situation, in der ich den Schwarz- und den Weißpunkt verändern kann. Und Sie sehen jetzt, wenn ich hier dran gehe, muss man eigentlich erkennen, dass das Bild sozusagen einen wirklich kontrastreicher wird, dass also die Unterschiede zwischen hell und dunkel stärker werden, damit auch mehr Struktur zu erkennen ist insgesamt. Das Bild aber natürlich auch so ein bisschen an Härte irgendwie gewinnt. Und Sie sehen, was mit dem Histogramm passiert ist, da rechts. Ja, das hat sich dahinter in Grau ist noch das Originalhistogramm zu sehen und jetzt in Schwarz, so ein bisschen gestrichelt in dem Fall, das Histogramm, das sich jetzt durch die Veränderung errechnet hat. Das heißt, wir haben jetzt den Schwarzpunkt, den Weißpunkt eben hier reingesetzt und dementsprechend quasi die Helligkeitsverteilung neu ausgerechnet, dass sich die über den gesamten möglichen Wertebereich erstreckt. Also das ist eine Art und Weise, mit der Sie sehr selektiv sozusagen mit dem Bild und seiner Helligkeit spielen können. Und natürlich können Sie dann auch noch den Schwerpunkt da drin verändern, was natürlich auch noch den Bildeindruck zu verändern ermöglicht. Also das ist, würde ich mal sagen, die Variante, mit der Sie am elegantesten mit Kontrast tatsächlich in der Praxis umgehen. Wenn man noch ein Stück ins Detail gehen will, das wäre jetzt auch in dem Photoshop gewesen, an der Stelle, wo ich jetzt die Levels hatte, war drunter ein Eintrag, da hieß es Curves, Kurven. Das sind die Gradationskurven, weil Wir haben ja jetzt irgendwie schon sozusagen eine Abbildung ausgerechnet von den Originalhelligkeitswerten auf die, die wir in unserem Bild dann tatsächlich benutzen. Das ist eigentlich nur eine mathematische Abbildung. Und bis jetzt haben wir mit einer rein linearen Kurve an der Stelle gearbeitet. Und da kann ich natürlich stattdessen auch nichtlineare Funktionen haben. Das heißt, Sie haben hier sozusagen die Abbildung eigentlich von Grauwerten auf Grauwerten, Helligkeitswerten auf Helligkeitswerten und die Abbildungsfunktion dazwischen, die man jetzt in der Kurve wirklich gestalten kann, indem man sagt, also ich will zum Beispiel dunkle Passagen eben stark aufhellen und die hellen Passagen eher so lassen, wie sie sind oder so, dann kann ich an der Kurve eben entsprechend drehen. Sehr häufig ist so eine leichte S-Kurve, wie sie da eingezeichnet ist, eine sehr sinnvolle Sache. Sie können auch Punkte auf der Kurve eben, wie gesagt, durch dieses Pipettenwerkzeug auch noch bekommen. Also das ist durchaus schon eine bisschen fortgeschrittenere Geschichte. Ich kann es jetzt auch noch mal einfach wenigstens zeigen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber dass man sieht, dass es das gibt, dass wir eben jetzt hier zunächst mal mit einer linearen Kurve gearbeitet haben und dass ich die Kurve jetzt eben hier entsprechend verändern kann. Und damit habe ich natürlich ein sehr starkes Hilfsmittel, auch noch die Kontrastdarstellung sozusagen zu verändern. Okay. Ich will da nicht ins Detail gehen, sondern Ihnen bloß sozusagen auch da wieder mal so eine Anregung liefern, was es denn so eigentlich alles gibt. An dem konkreten Beispiel könnte man zum Beispiel auf die Idee kommen, dass da unten ist ja etwas dunkel und die Passagen sind gut belichtet oder die Partien sind gut belichtet. Also will man vielleicht diese abendliche Stadt ein bisschen aufhellen, was man in dem Fall dadurch macht, dass man in der Gradationskurve eben hier so einen Buckel reinzieht, dann wird das hier vergleichsweise eben schön hell. Farbton und Sättigung haben Sie vorher auch in dem Photoshop-Menü gesehen, kann man natürlich auch entsprechend modifizieren. Da kann man dem ganzen Bild den Farbton verpassen, kann die Helligkeit des Bilds verändern und kann insbesondere auch die Sättigung der Farben, über die haben wir uns ja auch schon ausführlich unterhalten, verändern und das Bild dadurch sozusagen in ja, reineren Farben, grelleren Farben irgendwie auch darstellen. Das kommt ein bisschen darauf an, welchen Effekt man erzielen will natürlich. Ich kann damit einzelne Farbtöne auch ändern. Ich kann zum Beispiel schauen, da gibt es einen Himmel, gibt es einen Hautton oder so, kann den spezifisch ändern, also zum Beispiel die Sättigung erhöhen. Was man aber jetzt wirklich auch dann als letzten Schritt machen sollte, wenn überhaupt, also die Kontrasteinstellung zuerst mal definitiv zu machen. Also zum Beispiel kann ich jetzt die Rottöne selektiv auswählen und die Rottöne zum Beispiel in eine stärkere Sättigung überführen, um diesen Effekt von diesem Herbstlaub hier, von dem Ahorn noch ein bisschen stärker zu machen. Wäre so ein Beispiel. So, jetzt kommt es natürlich vor, dass ich verschiedene Korrekturen auf verschiedene Bildbereiche anwenden will. Das ist durchaus jetzt ziemlich klar gewesen, dass man sagt, hier zum Beispiel der Bereich von der Stadt da unten, der wird anders behandelt als der Bereich von dem Meer und dem Himmel, vielleicht auch noch Meer und Himmel unterschieden. Das ist zunächst mal auch kein großes Problem, weil man in Photoshop ja mit verschiedenen Ebenen arbeiten kann, die getrennt bearbeiten. Und ganz einfach kann man die Ebenen zum Beispiel auch entlang einer zum Beispiel horizontalen Linie trennen, was aber natürlich nicht genau passt, weil wenn man hier die horizontale Linie draufsetzt, wie es das Bild hier gemacht hat, dann sind ja Teile der Stadt nach oben hier weggeschnitten. Das heißt, ich brauche irgendwie Dinge, die mir helfen, letztlich eine Trennlinie zu machen, die eben hier diese Kontur von dem Berg und von dem Haus mitnimmt. Das sieht man schon, den Trick, warum das geht, sieht man schon hier so ein bisschen, weil die Ebenen über eine Maske getrennt werden. Das heißt, idealerweise habe ich hier zwei Ebenen, in denen ich, die durch eine Maske separiert sind. Und ich muss natürlich jetzt irgendwie an diese Ebene kommen, die mir trennt, was denn die Ebene 1 ist, was die Ebene 2 ist. Und eine Möglichkeit, das zu erzeugen in Photoshop, ist, dass ich diese Ebenenmaske tatsächlich in dem Bild selber gewinne durch so eine Schwellwertbildung, Schwellwertmaske, also alles, was oberhalb einem bestimmten, oder in dem Fall ja, oberhalb von einem bestimmten Helligkeitswert ist, gehört sozusagen zu dem weißen Teil, was drunter ist, zu dem schwarzen Teil. Damit kann ich diese Maske sozusagen im Bild wirklich generieren. Aber das führt jetzt schon relativ weit. Was vielleicht ein ganz eigenes Thema noch ist, das wirklich noch separat anzusprechen ist, bevor wir mit dem Bild dann sozusagen auch zu Ende sind, ist die Schärfe des Bilds. Das heißt jetzt ein bisschen komisch, das verbreitetste Filter für diese Technik, das heißt nicht schärfen, sondern das heißt unscharf maskieren, also die Unschärfen maskieren, es ist aber letztlich schärfen, das ist eine komische Terminologie, die da benutzt wird. Das ist eine Geschichte, die auch ein Begriff ist, der aus der analogen Fotografie kommt, von dem es aber eine mathematische Nachbildung gibt. Im Prinzip sind alle diese Schärfefilter Hochpassfilter, das heißt, die lassen hohe Bildfrequenzen durch und dämpfen niedrige Bildfrequenzen, betonen sozusagen die Details. Wir werden gleich, und das ist eine ganz schöne Überleitung schon fast, wir werden gleich eben jetzt auf der Ebene der Programmierung auch nochmal versuchen zu verstehen, was das tatsächlich bedeutet, sowas zu machen. Wichtig ist, dass man sowas am Schluss macht, also wirklich, wenn das Bild sozusagen in der Zielgröße ist, wenn wir wirklich dem Bereich sind, in der Größe sind, im Format sind, in der Helligkeit sind, die wir haben wollen. Es gibt natürlich das Gegenteil von Schärfen auch. Es gibt den Weichzeichner, den kann man unter Umständen auch schon früher anwenden, weil das bei zum Beispiel Porträts oder so eine sehr gängige Technik ist und zum Motiv gehört. Dieses Nachschärfen am Schluss, das macht man eigentlich standardmäßig fast, wenn man mit der Bearbeitung fertig ist, dass man sozusagen das Bild nochmal ein bisschen brillanter macht, indem man alles, was durch diese Verarbeitung sozusagen passiert ist, versucht durch das Schärfen nochmal zu kompensieren. Ja, wenn Sie jetzt unser Bild anschauen, das war der Ausgangspunkt. Das ist das Bild, mit dem wir jetzt am Schluss da sind. Das heißt, wir haben den Horizont gerade gemacht, wir haben einen ganz anderen Ausschnitt. Wir haben den Himmel kräftiger gemacht, in seinen Farben stärker gesättigt, haben die Häuser hier heller gemacht, haben die beiden Korrekturen über eine Ebenenmaske kombiniert, haben die Größe auf die Bildschirmdarstellung hin optimiert, auch von der Auflösung her. Wir haben das Bild geschärft noch am Schluss und vielleicht sogar noch einen Rand außenrum gemacht. Also das wären so Veränderungen, die zusammengefasst von dem einen Bild zum anderen führen und die doch aus einem eher bescheidenen Bild was machen, was man dann doch ganz gut anschauen kann. Natürlich ist da auch ein Grenzwert oder Grenzbereich, wie bei allem. Sie können auf die Art natürlich Bilder erzeugen, die super künstlich wirken. Sie können Bilder auch schönen bis zu einer Art, wo man sagt, also besser wäre es gewesen, das Bild einfach wegzuwerfen, weil das Ergebnis dann eigentlich bloß noch synthetisch ist. Eine Sache, die noch interessant ist, ich kann ein Bild natürlich auch in eine Schwarz-Weiß-Version konvertieren. Das ist einfach, wenn ich sage, Modus Schwarz-Weiß, fertig, dann ist es Schwarz-Weiß. Ein bisschen komplizierter kann man das schon machen, indem Sie die Farbkanäle zusammenmischen und wirklich welchen Anteil welcher Farbkanal hat, dort reinbauen. Es gibt auch einen Kanalmixer zum Beispiel in Photoshop, der das ermöglicht. Auch da gibt es wieder Spezialsoftware, die wirklich höchst ausgefeilt ist, zum Beispiel wieder das ist Power Retouch Black and White Studio, wo Sie dann einstellen können, dass das mit einem Film eines bestimmten Herstellers, Schwarz-Weiß-Film eines bestimmten Herstellers von einem bestimmten Typ sozusagen aufgenommen ist und dann entsprechend umgerechnet wird. Für unsere Zwecke ist vielleicht der Kanalmixer ausreichend, mit dem man arbeiten kann. Der hat ein paar schöne Effekte. Zum Beispiel kann ich mit dem, wenn ich jetzt in die Schwarz-Weiß-Fotografie reingehe, kann ich mit dem einfach Effekte von Farbfiltern simpel simulieren, indem zum Beispiel ich hier den Rotbereich manipuliere, kann ich den Effekt von dem Rotfilter erzeugen. Und typischerweise ist in der Schwarz-Weiß-Fotografie immer so, wenn man einen Rotfilter vor die Kamera schraubt, dann werden die Wolkenbilder viel dramatischer. Und den Effekt haben wir hier sozusagen mit dem Kanalmixer hinterher eben auch entsprechend. Oder dass man Grünfilter benutzt, um die Haut zu glätten. Wie gesagt, nur in der Abbildung auf Schwarz-Weiß. Ja, als Farbstich macht das natürlich keinen Sinn. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Stilisierungsfilter, Kunstfilter, Malfilter, die man benutzen kann. Ich habe jetzt einfach mal mit dem gleichen Bild nochmal mit dieser Stilisierungsfilter gearbeitet. Das kann natürlich sinnvoll sein, wenn man jetzt irgendwie aus einem Foto ein Hintergrundbild machen will für einen Bildschirm oder für ein Plakat oder sowas oder ein Logo daraus ableiten will, was auch immer. Aber ist natürlich der Ausnahmefall. Also ein ganz großer Vorrat an Filtern, der sozusagen da rumliegt in so einem Programm wie Photoshop, den wird man nur Extremseiten benutzen. Gut. Ja, jetzt habe ich nochmal vorhin die letzten, sagen wir 20 Minuten oder so, ein ganz anderes Thema zu servieren, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, da jetzt reinzusteigen, aber sich jetzt doch logisch anschließt, finde ich. Weil wir haben jetzt zum Beispiel über Schärfen geredet und über Weichzeichnen und Scharfzeichnen, dass sowas auch gibt. Und eine Frage ist natürlich, was ist denn das überhaupt? Oder auch diese ganzen Kontrastabbildungen, ja, wo man sagt, wir haben Helligkeitsmanipulationen des Helligkeitsbereichs. Das sind ja Programme und irgendwie muss man ja wissen, was so ein Programm tut. Und ich finde, als Informatiker ist es immer ganz gut, wenn man in der Lage ist, so ein Programm nicht bloß zu bedienen, sondern grundsätzlich in der Lage wäre, das auch selber zu schreiben, gesetzt den Fall, man hat genug Zeit. Also Photoshop nochmal zu schreiben, ist zugegebenermaßen natürlich aufwendig. Aber ich möchte Ihnen ganz kurz so vorstellen, wie jetzt Bildbearbeitung mit Java funktioniert. Es ist nicht so furchtbar schlimm eigentlich, weil ein Bild ist eine ganz einfache Datenstruktur. Das ist ein Array, zweidimensionales Array. Und darauf kann ich nun zunächst mal Manipulationen machen, indem ich einfach durch dieses Bild durchlaufe und Pixel für Pixel sozusagen Punkt für Punkt des Arrays einen neuen Wert ausrechne. Sie haben jetzt bei Photoshop und auch generell in der Diskussion sehr oft den Begriff Filter gesehen. Der Filter ist jetzt was, das wir natürlich implementieren wollen. Wir wollen jetzt Filter eigentlich in Java programmieren. Und die Filter, das ist ein interessanter Begriff. Ich meine, einen Filter, den kennt man ja aus der Fotografie. Da ist das wirklich so eine Scheibe, eine runde Scheibe, die ich vorne in mein Objektiv reinschraube. Oder manchmal auch eine Folie, die man irgendwie reinklemmt. Wie zum Beispiel so ein Rotfilter, was ich vorher erzählt habe. Mathematisch gesehen ist das Filter eine Operation, die ein Bild in ein Bild transformiert. Und da haben wir gesehen, dass es durchaus auch in der Elektrotechnik zum Beispiel, aus der Elektrotechnik kommt oder allgemein aus der Signalverarbeitung, auch schon bestimmte Filter gibt, wie Hochpassfilter, Tiefpassfilter. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass diese physikalischen Filter, die man aus der Fotografie kennt, und die mathematischen Filter irgendwie schon sehr viel miteinander zu tun haben, schon vom Begriff her. Ja, die Filter, die man so kennt in der Fotografie, wären zum Beispiel ein Polarisationsfilter oder ein UV-Filter, die sind extrem schwer nachzubilden, weil die bei der Aufnahme eben Spiegelungen wegnehmen oder den ultravioletten Anteil des Lichts rausfiltern. Andere Weich- und Scharfzeichnungen kann man sehr gut nachbilden. Helligkeits- und Farbfilter kann man natürlich auch entsprechend nachbilden, haben wir ja gerade sozusagen in der Bedienung schon gesehen. Effektfilter kann man im Prinzip nachbilden. Das sind zum Beispiel so Sachen wie ein Sterneffektfilter, wo also eine punktförmige Lichtquelle in so einen Stern erstrahlt, was man auch nur ganz selten benutzen sollte. Aber wenn man es mal an der richtigen Stelle einsetzt, sehr schön ist. Solche Dinge lassen sich natürlich im Prinzip auch nachrechnen. Und die gibt es ja auch als Softwarefilter. Jetzt ist die Frage, wie programmiert man sowas? Und ich werde mich jetzt beschränken eigentlich auf sowas wie einen Weichzeichner und ein bisschen was über das Schärfen, Weichzeichnen, ein bisschen was über die Helligkeit skalieren. Also muss ich jetzt in Java mein Bild einlesen? Tja, also fangen wir überhaupt an, was denn überhaupt Bilder in Java die Unterstützung ist. Also in AWT schon, in der ganz ersten Java-Version, gab es im Prinzip die Möglichkeit, Bilder einzulesen und anzuzeigen. Allerdings konnte man die ganz schlecht modifizieren. In Java 2D, das ist ein Baukasten für Bildbearbeitungsfunktionen, für zweidimensionale Bilder, der dann zu Java zunächst mal dazu programmiert wurde, in dem gibt es schon eine ganze Menge, was wir brauchen können. Das Schöne ist, dass Java 2D inzwischen Bestandteil von jeder Standardauslieferung von Java ist. Das heißt, Sie brauchen nichts tun, Sie haben den Java 2D-Baukasten sozusagen immer dabei. Und dort ist die komplette Computergrafik-Rendering-Kette für 2D-Grafik unterstützt. Wer in der digitale Medien dieser Einführung war, der hat, dem sagt das vielleicht ein bisschen was mit der Rendering-Pipeline da gemeint ist. Und es sind auch ein paar begrenzte, eingeschränkte Bildbearbeitungsfunktionen da, die wir uns anschauen. Jetzt ist das Java natürlich so ein Gebilde, das sich historisch entwickelt hat. Um 2006 rum sowas war das Java noch so ziemlich in Blüte und man hat gemeint, dass man Java für alle Anwendungsbereiche, die es so gibt, eben zu einer Standardsprache ausbaut. Und deswegen gibt es ein Java Advanced Imaging Framework, das eben 2006 die letzte Version entwickelt wurde, das wirklich sehr aufwendige und hochleistungsfähige Bildbearbeitungsfunktionen unterstützt und portabel ist, auch zumindest zu einem gewissen Grad, wobei es dann eben sogenannte Performance Packs für die verschiedenen Plattformen gibt. Wie man schon sieht, letzte Änderung 2006 ist an der Stelle so ein bisschen die Luft raus. Das heißt, es wird ist nicht üblich, heutzutage Bildbearbeitungsprogramme in Java zu schreiben. Das macht man doch in C++ oder C-Sharp oder wieder anderen Sprachen. Hauptproblem ist die Performance. Und insbesondere, wenn Java wirklich portabel bleiben will, dann muss es an der Stelle doch mit relativ schlechter Performance arbeiten. Und wenn man es dann schnell machen will, dann hat man eben spezifische Implementierungen für die verschiedenen Plattformen, verliert so ein bisschen die Java-Grundidee. Deswegen hat sich diese wirklich professionelle Bildbearbeitungsprogrammierung in Java nicht wirklich durchgesetzt. Trotzdem ist es für uns aber interessant, einfach als Einstieg das zunächst mal zu verstehen. Wenn Sie jetzt wirklich einen Konkurrenten zu Photoshop programmieren, werden Sie das wahrscheinlich nicht in Java tun. Also das ist so ein Java-Programm, an dem sowas Ähnliches sollen Sie ja selber bauen. Das ist also ein Bild jetzt tatsächlich mit verschiedensten Filtern zu bearbeiten erlaubt. Die Datenstruktur, die Hauptdatenstruktur, die man hat, ist ein sogenanntes Buffered Image, das gehört zu dem AWT-Paket dazu, das ist die Repräsentation von dem Bild und da ist eigentlich alles drin, was Sie so brauchen, nämlich das Farbmodell und der Farbraum und tatsächlich das Raster, also insbesondere die Abtastung, also welche Auflösung haben Sie, wie viel Pixel pro Inch und auch ein Datenpuffer zum Lesen und Schreiben des Bilds für die Anzeige. Das ist also dieses Buffered Image, mit dem Sie da arbeiten. Einlesen von Bilddateien, damit Sie überhaupt mal was reinkriegen, so ein Buffered Image bekommen, ist leider nicht ganz so straightforward, wie man sich das wünschen würde. Da ist eine Menge zu tun. Man muss das Bildformat dekodieren, muss überhaupt eine Datei zuerst mal identifizieren und finden und muss unter Umständen sogar damit rechnen, wenn es sehr große Bilder sind, dass die progressiv gelesen werden, dass die übers Netz gelesen werden oder so oder von einer langsamen Festplatte. Das heißt, das Einlesen ist prinzipiell oder also Einlesefunktionen sind prinzipiell auch so ausgelegt, dass sozusagen das Bild schon bearbeitet werden kann, während noch gelesen wird. Das heißt, so ein Observer-Modell, dass ich sage, lese schon mal und wenn du ein neues Stück von dem Bild hast, dann ruf meine Funktion auf, eine Anzeigefunktion. Also insofern ist schon klar, dass das Einlesen von Bildern eine nicht triviale Aufgabe ist, die man auch nicht einfach so selber programmiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste, was von AWT gibt, ist der Media Tracker. In Swing gibt es eine Möglichkeit, die eigentlich für Icons gedacht war, weil Swing ja für Oberflächen, nicht für Bildbearbeitung da ist. Was am schönsten eigentlich geht, um Bilder einzulesen, ist der Sun JPEG Codec, der meistens in der Standardinstallation drin ist. Wenn man JPEG-Bilder hat, kann man die sehr schön damit einlesen. Und dann gibt es noch in dem Advanced Imaging Framework, das ich vorher erwähnt habe, gibt es natürlich noch eine Reihe ausgefeilterer Möglichkeiten zum Laden eines Bilds. Aber da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil das ist ja was Sie dann in den Übungen in Ruhe machen. Für uns ist hier wichtig, wie so ein Filter, so eine Bildbearbeitungsfunktion dann ausschaut. Also ich habe jetzt Buffered Images und ich will eine Operation auf einem Buffered Image machen. Und das ist da gibt es eine Schnittstelle auch, die ist definiert, nämlich eine Buffered Image Op. Und in der Schnittstelle drin ist im Prinzip eine Funktion, die genau das macht, was man sich vorstellt, nämlich sie kriegt ein Buffered Image als Source und sie liefert ein Buffered Image als Resultat. Die macht komischerweise zwei Dinge. Die liefert einerseits ein Buffered Image auf einer Destination ab, die man gibt, Destination, DST, und liefert ein Ergebnis. Das ist ein bisschen raffiniert. Im Prinzip ist es so gedacht, wenn der Destination-Wert gleich 0 ist, dann wird ein neues Bild erzeugt und als Ergebnis geliefert von dem Filter. Und wenn Destination gleich Source ist, dann wird das sozusagen auf der Stelle das Bild transformiert. Also solche Filteroperationen, das ist wie gesagt standardmäßig in Java 2D vorgesehen, diese Schnittstelle, davon suchen wir jetzt Implementierungen, davon gibt es auch ein paar Standardimplementierungen schon. Interessant ist, dass ich solche Operationen nicht als Algorithmen schreibe in der Regel, sondern dass ich Objekte erzeuge, die ich wie so einen Baukasten zusammenbauen kann, weil man meistens ja ganze Filterketten hat. Das ist ein interessantes Programmierprinzip, dass ich sozusagen eine Kette von Operationen als Datenstruktur in meinem Programm aufbaue und die dann an eine andere Operation übergeben, die arbeitet das dann ab, was da an Datenstrukturen gegeben ist. Das heißt, es wird sozusagen ein Algorithmus in ein Objekt eingefroren. Das ist eine Implementierungstechnik, die man aus Entwurfsmuster kennen kann, die hier oder zeichnen kann, Strategy zum Beispiel. Command könnte man eventuell auch als Entwurfsmuster hier noch sehen. Also das bedeutet für uns konkret, dass man diese Buffered Image Ops erzeugt und bei der Übergabe an bestimmte Methoden benutzt. Und zwar entweder am häufigsten, dass man dem Draw Image tatsächlich diese Filteroperation dann mitgibt. Oder man holt sich die Operation wirklich raus, man nimmt das Operationsobjekt und ruft oder holt aus dem die Methode Filter raus, die ja in der Standardschnittstelle drin ist. Und das ist dann die Filterfunktion selber, die man aufrufen kann. Also, bauen wir mal eins mit vorgefertigten Operationen. Wir wollen also eine Konversion eines Bilds in Graustufen haben. Das heißt, wir haben Buffered Image Source und ein Ergebnis. In dem Fall wollen wir es wirklich als Ergebnis liefern und wir nehmen jetzt eine Standardoperation, nämlich Buffered Image Op ist eine Color Convert Op und bei der kann ich bestimmte Parameter eingeben, nämlich den Farbbereich, in den ich konvertieren will, Color Space Get Instance den Grau, Color Space Gray den Grauwertbereich. Und jetzt habe ich also diese Color Convert Op mir aus der Bibliothek sozusagen erzeugt, habe diese Operation als Datenobjekt hier. Und jetzt nehme ich die Operation, rufe die Filtermethode, die da letztlich drin steckt, die das wirklich macht, auf der Quelle auf. Ergebnis 0, das heißt das Destination 0, das heißt, es kommt als Ergebnis von dem Filter raus und das übergebe ich meiner eigenen Methode als Ergebnis. Das heißt, ich habe jetzt eine Methode, die die Color Convert Op aus der Standard Java 2D-Bibliothek benutzt, in Graubereich konvertiert und die von außen aufzurufen ist, ganz einfach als eine Methode, die ein Buffered Image nimmt, ein Buffered Image liefert. Also ist eigentlich bloß eine Spielerei mit den Parametern. Also hier wird sozusagen nochmal dieses Source 0 hier benutzt, um sozusagen diesen Standardparameter Destination zu bedienen. Ja, wie schaut das aus, wenn ich jetzt sowas programmieren will, tatsächlich so, dass es läuft? Was brauche ich denn da alles? Sie sehen schon, ich muss eine ganze Menge Java AWT Bibliotheken, Pakete importieren, also zum Beispiel AWT-Stern, aber AWT-Image-Stern auch. Wenn ich den JPEG-Importer von Sun benutzen will, dann muss ich den natürlich auch importieren. Und jetzt für unser Graustufenbild würde das zum Beispiel so ausschauen, dass ich hier das Einlesen mache und dass ich dann, das ist ein Bereich, den ich Ihnen zeigen will unbedingt, dass ich dann natürlich so programmieren muss, wie das bei Java 2D-Programmierung generell üblich ist. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht ein Hauptprogramm, sondern ich schreibe ein Programm, das die Paint-Methode überdefiniert. Weil das, was das Java 2D immer macht, immer die 2D-Grafik macht, wenn es die Objekte, die dort bekannt sind, anzeigen will, dann ruft es die Paint-Methode auf. Da ist ein Vorspann, den man einfach bloß kennen muss, dass das Paint immer ein Grafikobjekt übergeben bekommt vom Laufzeitsystem und draußen ein sogenanntes 2D-Grafikobjekt macht. Also diese Graphics-to-D-Konversion, das ist einfach eine Zeile, die man standardmäßig schreibt, ohne lange drüber nachzudenken. Und dann kommt jetzt hier tatsächlich unser Buffered Image Op, genauso wie oben. Hier erzeugen wir uns diese Operation und ich habe mein Bild, das ich zum Beispiel in mImage eingelesen habe und mache bei DrawImage, übergebe ich einfach diese Operation hiermit. Das ist die zweite Version, die ich vorher gesagt habe. Entweder ich rufe die Filtermethode, besorge mir die explizit, rufe die auf, oder ich übergebe einfach das ganze Operationsobjekt an das DrawImage. Das sind also die zwei Dinge, die Sie benutzen können, wenn Sie jetzt irgendwie so eine Operation, die standarddefiniert ist, standardmäßig definiert ist, einfach bloß aufrufen wollen. Und das ist so ein kleiner Überblick über das, was Sie tatsächlich zur Verfügung haben. Also Color Convert Op haben wir gerade benutzt, wo Sie eben die Color Space Methode benutzen können und die auch in Place, also Source gleich Destination, an Ort und Stelle sozusagen arbeiten kann. Und es gibt eine ganze Reihe andere Sachen, die interessant sind. Aufhellen, Abdunkeln gibt es eine Rescale Op, Lookup Op, in der Sie den Farb- und Helligkeitswert nach einer Tabelle umsetzen können, einen anderen. Affine Transform Op, können Sie eine geometrische Transformation durchführen, was vielleicht begrenzt sinnvoll ist, aber zum Beispiel skalieren, vergrößern, verkleinern kann in dem Fall sinnvoll sein. Ja, und dann gibt es noch dieses interessante Convolve-Op, was vielleicht noch eine Überlegung wert ist, was das denn eigentlich sein soll. Convolution heißt auf Deutsch, manche sagen Konvolution, manche sagen einfach Faltung. Und zwar ist es die räumliche Faltung, um die es geht. Es ist ein ganz allgemeines mathematisches Prinzip eigentlich, mit dem zwei Funktionen miteinander verrechnet werden, punktweise. Und in dem Fall geht es darum, dass ich in einer Funktion sozusagen das Bild habe und dem anderen eine Funktion, die von dem sogenannten Kern definiert wird. nämlich von einer kleinen Matrix, die mir sagt, wie ich denn die Pixel von meinem Zielbild ausrechne. Das schaut jetzt ein bisschen kompliziert aus, aber ist bei genauer Betrachtung eigentlich überhaupt nicht schwierig. Sie haben im Quellbild also ein bestimmtes Pixel und suchen sich die umgebenden Pixel, die umgebenden 8 Pixel raus, dass Sie so ein 3x3 Raster haben. Und im Zielbild, das Sie ausrechnen, rechnen Sie den Wert in der Mitte sozusagen für das Originalpixel aus, indem Sie die Summe sozusagen über alle diese 9 gegebenen Werte bilden, indem Sie also wirklich von minus 1 bis plus 1 nach oben und unten den Index variieren von dem gegebenen IJ aus und da jeweils einen Gewichtsfaktor angeben. Und welcher Gewichtsfaktor angegeben wird, ist dieses KRS, das steht in diesem sogenannten Kern drin. Das heißt, Sie berechnen den Wert hier als Summation mit den Umgebungspixeln und wie stark welches Umgebungspixel eingeht, ist in dieser kleinen 3x3-Matrix in diesem Kern festgehalten. Das heißt, wenn Sie dort, wir werden gleich Beispiele haben, wenn Sie dort also überall ein Neuntel haben, dann geht der Originalpixelwert und die ganze Umgebung mit jeweils einem Neuntel in diese Gesamtberechnung zum Beispiel ein. Ein Neuntel haben wir schon bewusst überlegt, das sind 9 so Dinger, das heißt insgesamt hat dieser Kern dann sozusagen eine Summe im Wert wieder von 1, das heißt, dass er die Gesamthelligkeit nicht verändert. In dem Moment, wo die Summe von dem Kern mehr oder weniger ist als 1, verändert sich natürlich auch die Gesamthelligkeit des Bildes. Ja, ein Neuntel ist vielleicht schon ganz interessant, wenn Sie also jetzt jeden, sowohl das Originalpixel als auch die 8 umgebenden Pixel jeweils mit einem Neuntel gewichten, und das ist hier als Code wirklich geschrieben, da wird das der Kernel als Neuntel, die ich vorher zunächst mal berechnet habe, wirklich aufgeschrieben. Und die Convolve-Op ist jetzt wirklich hier wird ein Kernel erzeugt, 3x3 mit diesem Inhalt. Und Convolve-Op wird dann eben wirklich erzeugt mit dem Kernel. Über die Edge, das ist noch ein Kapitel für sich, was am Rand passiert, ist auch nicht schwierig. Ja, dann habe ich tatsächlich eine Operation, die ich ausführen kann. Hier ist auch gezeigt, was das tut. Was wir damit nämlich erzeugt haben, ist ein Weichzeichner. Ist eigentlich auch logisch, weil sie sozusagen den Durchschnittswert von jedem Pixel mit seinen Umgebungspixel bilden. Damit wird jedes Pixel mit seiner Umgebung, mit seinem Nachbarn verrechnet und hat weniger individuellen Wert sozusagen. Kanten werden verschmiert, weil die eben sozusagen über die Kante weg mit ihren Nachbarn verrechnet werden. Also eine einfache Möglichkeit, einen Weichzeichner zu realisieren. Also das ist dieses Convolve-Op. Die Kernel-Funktion gibt es, sage ich, die Dimensionen, da hinten die Daten, haben wir gerade gesehen. Und Convolve-Op nimmt den Kernel und dann noch einen sogenannten Edge-Hint, nämlich was ich an den Kanten mache, weil wenn ich mit diesem Kern an die Kante komme, dann habe ich ja Pixel, von denen ich jetzt nicht weiß, wie ich die berechnen soll. Diese Randpixel, die kann ich entweder schwarz machen oder unverändert lassen, das kann ich hier einstellen. Lustigerweise kann ich diesen gleichen Operator auch benutzen, um das Bild zu schärfen, indem ich andere Kerne hier angebe für die Faltung. Zum Beispiel das Originalpixel mit 5 bewerte und die umgebenden Pixel nach oben und unten und links und rechts mit minus 1. Das heißt, die umgebenden werden abgeschwächt und das Pixel selber verstärkt. Oder ich kann auch das sozusagen in allen Richtungen machen, also alle 8 umgebenden Pixel mit minus 1 bewerten, in der Mitte die 9 geben. Dadurch wird sozusagen der Kontrast zur Umgebung verstärkt. Also, naja, also wenn Änderungen der Umgebung sind, werden die sozusagen stärker gemacht. Also wenn es einen Helligkeitsunterschied zum benachbarten Pixel gibt, dann wird der sozusagen noch stärker und damit haben wir so einen Schärfungseffekt. Also das ist auch eine sehr simple Idee, wie Sie so einen Schärfungsfilter mit minimalem Aufwand zunächst mal realisieren können. Auch durchaus ein Algorithmus, der in der Praxis in Bildbearbeitungsprogrammen benutzt wird. Ja, und noch 2 kleine Hinweise, wie Sie andere Operationen machen können. Das eine ist eine sehr flexible Operation, die sogenannte Lookup-Tabelle. Da erzeugen Sie also einen Lookup-Op mit einer Tabelle. Und die Tabelle müssen Sie natürlich auch erzeugen. Und das ist im Prinzip eine Tabelle mit 256 Werten, was Sie also für, sozusagen für die Werte zwischen 0 und 255 angeben, die Helligkeitswerte, die auftreten können in Ihrem Bild, auf welche anderen Werte das sozusagen abgebildet werden soll. Und das kann man auch nicht nur für die Helligkeit machen, sondern auch für die Farbkanäle. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel das für alle 3 Farbkanäle machen und kann dadurch zum Beispiel sowas machen, was hier passiert ist. dass jeder Wert in sein Gegenteil sozusagen umgedreht wird. Also jeder Wert wird in 255, jeder Wert i in 255 minus i umgerechnet. Und das mache ich in allen drei Farben. Und was ich damit habe, ist eine fotografische Negativbilderzeugung. Ich kann aber mit dieser Tabelle, wo ich sozusagen wirklich sage, was denn die einzelnen Werte des Quellbilds, was da tatsächlich daraus gemacht wird, kann ich natürlich beliebige Transformationen eigentlich, die global auf das Bild angewendet werden, zunächst mal definieren. Ein paar sind auch standardmäßig, so könnte zum Beispiel auch irgendwelche so Kontrastoperationen definieren. Eine Standardoperation ist da zum Beispiel, ich kann die Helligkeitsskalierung vorgeben, da gibt es eine Rescale-Op, kann einfach sagen, das Bild soll um einen Faktor 1,5 sozusagen, also um 50% heller werden. Oder ich kann auch sagen, es soll eine bestimmte Zahl von Schritten in meiner Werteskala, die eben zum Beispiel von 0 bis 255 geht, erhöht werden, also um 64 Schritte. Das wäre also so ein, gibt es hier den Rescale-Op, der beide Parameter, einen Faktor und eine Konstante. Und hier sind also zwei Operationen definiert, wie das Bild aufhellen kann und wie ich sozusagen gleichzeitig auch noch eine absolute Korrektur machen kann, ein Offset. Also alleine mit diesem kleinen Baukasten von vordefinierten Dingen kann man natürlich eine ganze Menge schon anfangen auf Bildern. Und wie gesagt, hier große Programme vorzustellen, bringt nicht viel, weil Sie das in den Übungen machen, aber Sie brauchen dann immer viel. Sie müssen das Bild einlesen, Sie müssen jetzt diese Mechanik mit diesen Operationen nochmal genau verstehen, was das heißt, einen bestimmten Operator zu bauen und den entweder an das Draw Image zu übergeben oder in ihren eigenen Methoden eben über Op-Filter wirklich aufzurufen. Und dann zusammen mit den grafischen Oberflächen, die wir uns ja angeschaut haben, können Sie wirklich kleine Programmchen schreiben, in denen Sie mit diesen Techniken allen spielen können, denen Sie Bilder eben aufhellen können, denen Sie Werteabbildungen machen können, denen Sie zum Beispiel auch mit diesen Schärfungs- und Weichzeichnungsalgorithmen arbeiten können. Also in dem Fall ist der Schritt sozusagen relativ klein von einem Standard-Java-Programm hin zu was, das dann doch schon Ähnlichkeiten mit so einem Bildbearbeitungsprogramm hat. Ja, das war jetzt der ganze Bogen sozusagen von Hardware-Technik über Bedienung von Programmen, ein paar gestalterische Sachen auch bis hin zur Programmierung. So extrem wird es, glaube ich, in der Vorlesung nicht mehr, aber es ist vielleicht auch eine ganz interessante Mischung. Und ich bin dann mit dem Thema Fotografie hier für die Vorlesung auch am Ende. Dann geht es mit dem neuen Thema weiter. Dankeschön.